Auch wir freuen uns, endlich mal ein bisschen Werbung machen zu können. Und dieser Podcast wird jetzt präsentiert von Moosbachers Restaurant, deiner neuen Adresse am Hafen Graf Bismarck in Gelsenkirchen. Genuss pur erwarten dich bei Moosbachers. Freu dich auf erstklassige Küche, handverlesene Weine und kreative Drinks. Das engagierte Team macht jeden Besuch zu einem Highlight. Ob Dinner, ein besonderer Abend oder ein entspannter Drink. Moosbachers bietet die perfekte Atmosphäre. Und mein ganz persönlicher Tipp, jeden ersten Donnerstag im Monat gibt es Dinner und Dance mit edlen Weinen, köstlichem Essen sowie ausgewählten DJs. Werbung Ende. Hallo und Glück auf zu einer weiteren Ausgabe des Schalke Podcast. Wir haben heute endlich mal Merchandise zu präsentieren. Und das haben wir uns nicht selbst gekauft oder beauftragt. Das haben wir geschenkt bekommen und dazu kann euch mein Kollege Norbert Neubaum deutlich mehr erzählen. Und damit begrüße ich erstmal unseren Norbert. Hallo und Glück auf, Norbert.
Hallo und Glück auf, René.
Ja, sonst, wir hatten ja schon viele Varianten, wie wir unsere Getränke zu uns nehmen, wenn wir Podcast machen. Wir hatten ja auch schon mal so schöne Gläser in der Arena, als wir da aufgenommen haben, wo sie dachten, wir trinken Wein. Erinnerst du dich noch?
Oh ja. Ja,
wo da Cola drin war, ja. Das sah dann aus wie ein lecker Rotwein. Wir haben auch ganz normale Gläser. Ich habe auch manchmal so eine ganz normale Pulle hier stehen. Der Norbert trinkt immer aus einem glasklaren, schönen Glas, Sprudelwasser. Aber heute haben wir das komplett geändert und trinken aus einer Tasse. Und das hat seinen Grund, Norbert.
Ja, die Frage ist ja, lösen wir es jetzt sofort auf oder bauen wir den Spannungsbogen, diesen unerträglichen Spannungsbogen so auf, dass die Leute platzen vor Neugierde. Gut, machen wir es jetzt.
Ich glaube, der Spannungsbogen, was Schalke 04 betrifft, ist so groß. Da haben wir mehrere heute.
Dann lösen wir diese knifflige Frage jetzt schon auf. Also schönen Gruß in die Hansestadt Hönchen. Das ist ja diese, ja, ich glaube, diese Hobbytruppe von Jungs auch, die auch mehr Traditionsvereinen so zugehörig sind. Zwar jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt Schalke, geht dann mehr so in die Kölner und Gladbacher Richtung. Und die haben uns tatsächlich hier diese wirklich wunderschönen Tassen, ich weiß gar nicht, ob man es erkennt.
Also die uns schauen auf YouTube, auf Spotify und bei uns auf unserer Seite, Schalke-Seite, die könnt ihr sicherlich sehen.
Wir halten die jetzt auch gerade mal demonstrativ hoch und die haben uns die tatsächlich zur 150. Folge unseres Podcasts geschenkt. Ich finde, die sehen super aus. Auf der Rückseite ist auch noch ein Spruch, den kann man aber wahrscheinlich jetzt nicht lesen. Glückwunsch zur Folge 150, macht weiter so, eure Hansestadt Hönchen. Ja, vielen, vielen Dank dafür, haben wir uns wirklich super drüber gefreut und tatsächlich versuchen wir es jetzt immer hier mit Produktplacement ganz, ganz unauffällig und halten die einfach mal hoch und ja, schönen Gruß, also Riesenidee, ganz toll, hat jetzt nur ein paar Folgen gedauert, bis die Tassen bei uns bzw. bei mir gelandet sind, weil wir halt so ein großer Betrieb sind mit diesen ungefähr 80.000 Mitarbeitern, dauert das halt dann, bis so ein Paket dann in die richtigen Hände gerät. Und jetzt ist es auf jeden Fall angekommen. Ja, wunderbar, vielen Dank. Haben wir uns wirklich sehr darüber gefreut. Vor allem schöne Grüße an den Bürgermeister der Hansestadt, Herr Müller, der das, glaube ich, federführend gemacht hat, aber auch natürlich an den Rest der Truppe.
Also ich finde es bemerkenswert, dass man so klein, das ist ja eine wirklich tolle Aufmerksamkeit, dass wir da eigentlich irgendwie einen Eindruck hinterlassen haben. Ne? Sonst würden die uns ja nicht immer regelmäßig oder dir zumindest regelmäßig eine Nachricht schicken oder ihr tauscht euch aus per E-Mail und dann noch so ein tolles Geschenk machen. Also das finde ich sehr, sehr bemerkenswert und vielen, vielen Dank.
Ja, ich glaube, die nehmen auch tatsächlich sehr rege teil an unserem Podcast. Die hören, glaube ich, dann auch wirklich regelmäßig und nehmen auch Anteil am Schalker Schicksal. Also der E-Mail-Austausch beschränkt sich jetzt nicht nur auf Komplimente und Geschenke, sondern tatsächlich auch, manchmal spüre ich da tatsächlich sogar auch aus dieser Ecke eine gewisse Sorge um unseren FC Schalke 04, die ja wahrscheinlich auch gar nicht so unberechtigt ist.
Ja, sie können sich ja ein bisschen mehr entspannen. Köln hat ja irgendwie die Kurve gekriegt, ist zwar auch noch nicht am Ziel, aber zumindest sind sie oben dabei. Und das können wir leider lange nicht behaupten. Und ich glaube, da können wir auch gleich einsteigen in die Thematik. Wir haben es ja, wir haben es ja immer so gerne mit einem zarten Pflänzchen beschrieben, der FC Schalke 04, 3 Spiele nicht verloren. Und wir haben alle die Hoffnung gehabt, jetzt könnte das vielleicht so ein kleiner Turnaround sein. Und die Mannschaft kommt so langsam in den Gewinnerflow. Das hat übrigens gestern auch Derry John Merkin gesagt, die brauchen einen Gewinnermodus. Und da müssten sie irgendwie reinrutschen. Haben sie nicht geschafft, das Spiel gegen Kaiserslautern zu Hause 3-0 verloren. Und darüber sollten wir sprechen. Norbert, also ich bin mit einer ganz anderen Erwartungshaltung reingegangen in das Spiel. Ich glaube, ganz viele andere natürlich auch. Alle hatten so das Gefühl, Mensch, diese Aufholjagd gegen Hamburg, die hat Spuren, positive Spuren hinterlassen. Und dementsprechend war auch meine Erwartungshaltung. Ich war auch relativ entspannt, weil ich dachte, das wird heute ein gutes Spiel. Die werden heute mithalten mit Kaiserslautern. Und dann, wie bist du da reingegangen?
Ja, im Grunde ähnlich. Man hat ja schon gedacht, dass jetzt diese Spiele in Ulm, zu Hause gegen Regensburg und in Hamburg, das war ja jetzt zumindest die erstgenannten Spiele, waren ja zwar noch keine spielerische Offenbarung, aber es schien ja zumindest so, als hättest du dich da jetzt ein bisschen stabilisiert. Und Hamburg, zweite Hälfte, hat man gesehen, was ja in der Truppe steckt oder was in der Truppe stecken kann. Das war ja endlich mal, dass sie gegen eine Mannschaft, die deutlich höher platziert ist als Schalke, dass sie da nicht nur dann eben den Rückstand aufgeholt haben, sondern phasenweise, wie ich finde, auch richtig gut gespielt haben. Hätten ja sogar dann, wenn Karaman diese eine Chance genutzt hätte, hätten sie das Spiel wahrscheinlich dann sogar noch gewonnen. Aber trotzdem auch dann das 2-2 nach 0-2 Rückstand war aller Ehren wert. Und dann war ja diese Hoffnung war ja auf breiter Basis da. Kees van Wonderen hat ja auch gesagt, vor dem Spiel gegen Kaiserslautern, diese Energie wollen wir mitnehmen. Das war ein klares Signal, das die Mannschaft da in Hamburg in der zweiten Halbzeit gesendet hat. Und natürlich geht man dann als Zuschauer, als Beobachter auch im Grunde mit dieser Erwartungshaltung rein, wohl wissend, dass Kaiserslautern, da dürfen wir uns auch nichts vormachen, dass das schon gerade in der Offensive, dass die da verdammt gute Jungs haben. Und das haben sie dann auf Schalke halt auch gezeigt. Und Schalke ist zum Teil, wie ich finde, dann wieder in alte Strickmuster zurückgefallen. Und dann hat sich aber das zarte Pflänzlein der Hoffnung hat sich aber ganz schnell dann wieder einigermaßen verschämt, wieder zurück in den Arena-Rasen verkrochen.
Ich war sogar ein bisschen beschämt über mich selbst und wahrscheinlich hat sich der ein oder andere auch darin ertappt. Ich war ja nicht froh, dass Ache raus ist und sich verletzt hat. Ich war froh, dass er raus war, weil ich dann die Hoffnung hatte, naja gut, einer, der schon mal nicht mehr so für Gefahr vor dem Tor sorgen könnte, aber die haben ja noch andere Spiele, ne?
War genau mein Gedanke. Ich habe auch gedacht, dass das Kaiserslautern möglicherweise ja, dass das Genick brechen könnte in diesem Spiel. Und sie waren dann ja auch in den 3-4 Minuten Nachspielzeit, haben sie auch ein bisschen gewackelt, haben so ein bisschen den Faden verloren. Aber dann hat Markus Anfang seine Mannschaft, konnte sie dann dementsprechend wieder einstellen, hat das richtig gut gemacht. Und dann hast du ja den Unterschied, ob Ache jetzt drin oder draußen war, hast du ja im Grunde gar nicht gemerkt. Im Grunde war die Überlegenheit von Kaiserslautern in der zweiten Halbzeit ohne Ache, der übrigens ein ganz starkes Spiel bis dahin gemacht hat, wie ich finde, nicht nur wegen des Tores, war Lautern ohne Ache ja fast noch stärker als vorher.
Ja. Und dann verwundert mich Folgendes. Nach dem Spiel gibt es immer Statistiken. Und ich weiß ja, dass du gar nicht so der große Fan von Statistiken bist. Aber wenn ich mir die Statistik angucke, denke ich mir, mein Gott, habe ich überhaupt keine Ahnung? Also ich bin der Meinung, Schalke war einfach schlecht und hatte überhaupt gar keine Chance, irgendwas zu bewirken. Laut den X-Goals hatte Schalke 1,82 und Lautern 2,09. Ballbesitz, okay, darüber kann man streiten, das sagt eigentlich nichts aus, da war Schalke auch ein bisschen weiter vorn. Ecken 7, Kaiserslautern nur 3. Brian Lassme, das ist sehr bezeichnend, das hat man glaube ich schon im Schalke-Talk nach dem Spiel gesagt, der erst spät reingekommen ist, in der 57. Minute hatte die meisten Torschüsse mit 4. Aber nichtsdestotrotz, insgesamt ist die Statistik gar nicht so übel. Auch, wir hatten ja heute einen Artikel drin, zum Beispiel die Torchancenverwertung. Da ist Schalke Spitze in der Liga. Klar, haben auch wenige Chancen generiert, ne? Aber die, die sie machen, die sie bekommen, die machen sie dann auch. Was täuscht denn da alles drüber weg? Also ich verstehe das ganze Konstrukt nicht. Also laut Papier war es gar nicht schlecht, aber auf dem Platz war es einfach.
Naja, aber die Statistik, die du jetzt zitiert hast, nimm mal Ballbesitz. Wenn wir beide uns in die eigene Hälfte stellen und spielen uns 30 Mal den Ball hin und her, dann haben wir 100% Ballbesitz.
Ja, ich sag doch, da
ohne dass irgendwas passiert. So, und dann können wir uns die Statistiken nehmen und sagen, ah, guck mal hier, wir haben aber 100% Ballbesitz. 7-3 Ecken, ja, was heißt das? Kannst du dich an eine Ecke erinnern von den 7 Ecken, aus der irgendwie Gefahr entstanden ist? Also ich nicht, also wenn du die und Chancen, na klar, Schalke ist tatsächlich zumindest, da gibt es ja unterschiedliche Statistiken, der eine wertet das als Chance, der andere nimmt alle Torschüsse zusammen, also wenn wir uns jetzt mal ans Fachblatt halten, an den Kicker, der weist Schalke tatsächlich als das effektivste Team der zweiten Liga aus, mit einer Chancenverwertung von 48,1%. Das heißt, im Grunde machen die aus jeder zweiten Chance machen die ungefähr ein Tor. 55 Chancen sind in 14 Spielen notiert. Das ist nicht viel, das ist im Gegenteil. Und jetzt kommt das Aber, auch dieser Statistik. Das ist von den Mannschaften, von den 10 effektivsten Mannschaften, liegt Schalke damit ganz deutlich hinten. Also keine Mannschaft in diesem Feld spielt sich so wenige Chancen heraus wie Schalke. Und das ist natürlich dann auch ein Beleg dafür. Wir haben ja nach dem Kaiserslautern-Spiel wieder viel über die Defensive geschimpft und wie luftig die zum Teil verteidigt haben, dass die überhaupt nicht richtig attackiert haben. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, das war ja auch im Spiel nach vorne. War es ja herzlich wenig. Der Kicker hat bei den Chancenstatistiken beim Spiel gegen Kaiserslautern 1-7 notiert. Also eine für Schalke, 7 für Kaiserslautern. Und das für ein Heimspiel in einer ausverkauften Veltins-Arena für über 60.000. Also das ist schon, sage ich mal, auch schon ein Alarmsignal.
Ja, ein großes Alarmsignal. Zum Vergleich, an der Spitze der Chancen steht, glaube ich, Hamburg. Ne? Hamburger SV haben die meisten Chancen. Doppelte, glaube ich.
Köln mit 91 und Schalke im Vergleich 55.
Ja.
Hamburg ist aber auch relativ weit oben.
Ja. Da sieht man, wo man ansetzen müsste. Jetzt hatten wir ja 3 Spiele, die nicht verloren gegangen sind und wo auch wenig gewechselt wurde. Das große Thema war mal Kontinuität im Verein, in der Mannschaft, in der Startelf, dass man die auch spielen und mal durchspielen. Und auch das war ja ein Mittel, wo ich gedacht habe, ja, das könnte funktionieren, auch wenn ich skeptisch war. Ein fitter Kallas, der nicht gespielt hat, gegen Hamburg, glaube ich, war das. Und ja, das wurde ja alles über den Haufen geworfen jetzt wieder.
Ja, wir haben ja vorher gesprochen und geschrieben vom Fundament, das jetzt endlich da sei. Und wenn du dir den Namen anguckst, wenn du die Aufstellung durchgehst, ich bleib dabei. Ich halte die Truppe von den Namen her für deutlich stärker, als dass sie da unten im Tabellenkeller der zweiten Liga rumstrampeln muss. Und jetzt musst du natürlich wieder überlegen. Jetzt hast du gegen Kaiserslautern so einen richtig fetten Rückschlag bekommen. Ja, macht's jetzt Sinn, dieses Fundament jetzt wieder aufzubrechen und jetzt doch mal wieder ein paar Jungs reinzuwerfen, mit denen man nicht unbedingt rechnet. Genügend Auswahl hat von Wonderen. Frank hat, glaube ich, geschrieben, er war beim Training Anfang der Woche, waren, glaube ich, 28 Spieler. Also da gibt's reichliche Auswahl und das ist jetzt Trainerentscheidung zu sagen, nee, komm, ich vertraue jetzt doch denen, die wir da jetzt so ein bisschen als Gerüst der Mannschaft ausgemacht haben. Oder ich krempel jetzt noch mal ein bisschen um und werfe jetzt mal, weiß ich nicht, in Amarsch oder wie auch immer rein, weil so funktioniert es ja auch nicht.
Ja, das heißt aber dann jetzt auch gegen den Tabellenführer, wäre es der richtige Zeitpunkt noch mal in Anführungsstrichen zu experimentieren und vielleicht die Mannschaft auch anders aufzustellen, einen Sille anders zu stellen, einen Younes anders zu stellen, einen Karaman hinten in der Abwehr, weiß ich nicht. Viele Möglichkeiten hat man da eigentlich auch nicht, wenn man sieht, wie Sanchez zum Beispiel in Wajinski in der zweiten Mannschaft teilweise agieren. Da kommt ja auch nichts bei rum. Leider muss man ja auch sagen, die U23, die steckt ja genau noch schlimmer in der Krise, ne, als die Profis.
Ja, denen geht es ganz übel. Die sind mit 8 Punkten Rückstand aufs rettende Ufer, stehen die im Tabellenkeller, haben jetzt die Hinrunde hinter sich, haben am Samstag jetzt das erste das erste Rückrundenspiel. Also da muss fast schon, da muss wirklich fast schon ein blaues Wunder her, um da noch drin zu bleiben. Und man ist sich nicht ganz sicher, ob die jetzt da unten stehen, trotz der vielen Profi-Unterstützung oder wegen der Profi-Unterstützung. Die Mannschaft ist ja ständig in einem Wechsel und ständige Dauerrotation am Samstag haben drei oder vier Profis gespielt, Wasinski, Sanchez, verlieren dann trotzdem 0-1 gegen Fortuna Köln. Okay, Fortuna Köln ist eine Spitzenmannschaft in der Regionalliga, darf man auch nicht vergessen. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass die Spieler, die in der U23 sicher empfehlen sollen, dass die da die Sterne vom Himmel spielen. Also insofern tust du dich dann als Profitrainer wahrscheinlich auch schwer, um zu sagen, okay, dann setze ich die jetzt mal wieder ein. Weil die besten Referenzen bringen die eben auch nicht mit aus diesen Chancen, die sie dann in der U23 bekommen. Und wenn du die Abwehr ansprichst, wir haben ja im Grunde jetzt alle Kombinationen schon durch. Mir fällt kaum noch ein, wenn wir jetzt mal bei der Innenverteidigung bleiben, mir fällt kaum noch ein Innenverteidigerpärchen in dieser Saison ein, das wir noch nicht hatten.
Bachmann vielleicht mal eine Innenverteidigung.
Ja, habe ich tatsächlich auch schon dran gedacht, weil der zumindest von der Statur her so flößt er vielleicht den gegnerischen Stürmern Respekt ein. Aber ich weiß es auch nicht. Das muss die Frage, die du gestellt hast, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt für das Spiel beim Spitzenreiter ausgerechnet, da jetzt groß zu rotieren, das muss Van Wonderen wissen. Der sieht die Jungs im Training, dafür arbeitet er mit denen, der wird seine Ideen haben, der wird auch hoffentlich wissen, was da in Paderborn auf ihn zukommt. Es gibt ja wohl eine Beobachtung, die Frank im Training gemacht hat oder die anderen Kollegen, dass in den Spielformen hat Musa Silla ja offenbar jetzt schon wieder mehr in der Spitze gespielt, was aus meiner Sicht auch eigentlich die logische Lösung ist. Er ist ja dann irgendwann mal so ein bisschen immer nach rechts oder auf rechts gestellt worden, weil sich da nicht unbedingt jemand angeboten hat. Dann hat man Karaman in die Spitze dafür gezogen. Für mich gehört Silla eigentlich vorne ins Zentrum rein, weil der halt Tore aus Situationen macht, wo man nicht unbedingt damit rechnet. Denk an das Tor in Münster oder auch zwei, drei Tore zu Hause, die er gemacht hat. Und die macht er halt nur dann, wenn er auch wirklich dann da vorne in Tornähe ist. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit, Silla wieder nach vorne, Karaman dahinter. Könnte vielleicht sogar, Younes kann ja vielleicht sogar auch rechts spielen, auf der rechten Seite. Links weiß ich jetzt nicht, wie weit Tobi Mohr ist.
Ja, ist nur im Lauftraining.
Nur Lauftraining, also wird noch nicht reichen für
Nein, Freitag. Auf gar keinen Fall.
Ja, links dann vielleicht mal ein Ilyes Amarsch oder Amarsch nach rechts, ich weiß es nicht. Also wie gesagt, es Namen gibt es genug.
Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, was hat er zu verlieren? Also gerade gegen den Tabellenführer, eine Mannschaft, wo du weißt, dass es eh schwierig wird, selbst wenn du im gesicherten Mittelfeld stehst, kann man ja mal rotieren.
Du fährst mittlerweile zum SC Paderborn in der zweiten Liga und bist klarer Außenseiter.
Ja.
Muss man sich auch alles mal...
Ich glaube, du fährst zu jedem Gegner in der zweiten Liga und bist Außenseiter. Ja, 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 ne? Das ist leider das Problem, gerade. Ja, wir haben auch schon oft darüber gesprochen und oft gerätselt, woran liegt es denn nun? Also natürlich ist es eine große Kopfsache, wenn du voll motiviert bist und ein, zwei Sachen funktionieren nicht auf Anhieb, dann bist du, glaube ich, schon wieder sofort in diesem Loch. Dann gibt es keine Lieder auf dem Platz, die die anderen anstacheln. Also das sind vielfältige Probleme. Das Problem, was ich aber jetzt reinwerfen möchte, außer wir wollen nochmal über das Spiel gegen Leverkusen sprechen, gegen Kassel, Leverkusen, das wäre schön.
Oh, Leverkusen, da kommt, jetzt machen wir eine schöne Zeitreise, mein Lieber.
Ja, ich würde ja gerne mal wissen, wie wir aktuell zum Beispiel gegen Bayer Leverkusen spielen würden. Ob die uns so richtig den Arsch vollhauen, obwohl die sind ja auch nicht unbedingt gerade in absoluten Höhen gegen Bayern. Okay, haben sie gestern gewonnen im DFB-Pokal. Aber nichtsdestotrotz, ich würde gerne mal wissen, wie Schalke aussehen würde gegen eine Mannschaft, die ganz oben mitspielt, auch international. Das wäre mal interessant. Liverpool. Oh.
Ja, kommt immer darauf an, wie so ein Spiel läuft. Normalerweise sagst du natürlich, hast du keine Chance, aber denk dran.
Bielefeld.
Denk an Bielefeld gegen Freiburg. Ja. Denk dran, dass Leverkusen sich zu Hause beispielsweise gegen Holstein Kiel in dieser Saison auch schon die Zähne ausgebissen hat. Unmöglich ist grundsätzlich nichts, aber wenn du halt so spielst wie Schalke gegen Kaiserslautern, dann hast du eben gegen Kaiserslautern keine Chance und gegen Leverkusen schon mal gar nicht.
Aber ich ertappe mich selber dann immer, wie ich mit mir selber hade und schimpfe. Mensch, warum schaffen die anderen Mannschaften das? Warum holt Ulm mal einen Punkt auswärts? Warum holen die alle Punkte? Warum schafft das Schalke dann nicht einfach mal so einen Überraschungserfolg? Aber ja gut, wenn Hamburg 2-2 ist ja schon ein Überraschungserfolg gewesen. Und der Sieg gegen Regensburg, ja meine Güte.
Für Hamburg waren unentschieden zu Hause gegen Schalke sogar der Anlass, den Trainer rauszuschmeißen.
Absolut. Aber ich gehe davon aus, wäre dieser Trainerwechsel schon vor dem Spiel gegen Schalke vollzogen worden, wäre das auch nicht gut für uns ausgegangen. Was Hamburg ja auch am vergangenen Spieltag gezeigt hat mit dem Sieg.
Bin übrigens mal sehr gespannt, wie in Hamburg die Trainerfrage, wie das aufgelöst wird. Stefan Kunz habe ich am Sonntag in einem Fernsehinterview gesehen, da klang er, wenn er jetzt nicht sein völliges Pokerface aufgesetzt hat, da klang er sehr optimistisch, was die jetzige Interimslösung betrifft. Wobei ich auch da jetzt gar nicht weiß, ob der überhaupt diese ganze Lizenzgeschichte hat, die Jakob Fimpel ja nicht gehabt hätte.
Jakob Fimpel, müssen wir vielleicht kurz darüber sprechen, aber entschuldige, er hat einen Punkteschnitt von 2 in den Spielen, die er gemacht hat.
Mit den Profis.
Mit den Profis, ja. Ne? Ja. Was er jetzt in der zweiten Mannschaft für Probleme hat, wissen wir. Ist er in der Lage, jetzt aus so einem Klima die Profis wieder voranzubringen? Ich glaube nicht. Ich glaube, diese Punkte, die Fimpel geholt hat, waren einfach den Gegnern geschuldet. Er war einfach zum richtigen Zeitpunkt da, konnte die richtig wachrütteln, motivieren. Ich glaube, das schafft er jetzt auch, aber auf Länge gesehen glaube ich nicht, dass er der richtige Mann wäre.
Das könnte man definitiv nur beurteilen, wenn man ihm die Chance geben würde. Ich bin jetzt auch nicht 100% davon überzeugt. Ich würde es für, gerade in der jetzigen Situation, würde ich es für ein zu großes Risiko halten. Aber denk dran, als Fimpel damals 2 Spiele die Profis betreut hat, da war sein Punkteschnitt bei der U23 auch nicht viel besser. Also da waren die auch schon hinten dran. Ich habe fast den Eindruck gehabt, für ihn war das so eine, ja, ich will nicht sagen Ferien, aber so eine kleine Auszeit von der U23, und dann konnte er halt mal mit den Profis, und das ist ihm ja gut gelungen. Aber wir brauchen ja im Grunde gar nicht groß zu diskutieren. Ich glaube nicht, dass er jetzt bei Schalke dann noch irgendwo, zumindest für diese Saison, auf der Agenda steht, weil er hat halt diese Lizenz nicht. Und stell dir vor, Schalke bleibt im Keller. Es wird wirklich richtig eng im letzten Saisondrittel oder in der zweiten Saisonhälfte. Und Schalke denkt tatsächlich nochmal über die Besetzung der Trainerposition nach, und dann weiß ich nicht, ob sich der Verein damit einen Gefallen tun würde, wenn man dann das Risiko eingehen würde, Fimpel mit dieser Aufgabe zu betreuen, denn dann bräuchtest du, glaube ich, wirklich einen, der genau weiß, was in solchen Situationen zu machen ist, was da zu tun ist. Also dann, spätestens dann solltest du die Experimentierphase auf dem Trainerstuhl beendet haben.
Wir werden ja heute auch noch unsere Kurvendiskussion haben. Das heißt, unsere Hörerinnen, Hörer, Zuseher, Zuseherinnen melden sich ja öfter mal zu Wort. Da ist ein Trainername gefallen, da bin ich mal auf deine Reaktion gespannt. Kommen wir aber gleich zu. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist, wir haben ja schon viel diskutiert, haben viel überlegt, woran es liegt. Natürlich ist es eine Kopfsache. Natürlich fehlt auch irgendwo eine gewisse Qualität, obwohl jeder ja irgendwie auch schon bewiesen hat, dass er es kann. Kommen wir auf Fährmann. Kommen wir auf das Statement des FC Schalke 04. Ich weiß nicht, waren es 2 Tage oder ein Tag vor dem Spiel? 2 Tage, glaube ich, ne?
Was für ein Sprung, Ralf Fährmann.
Ja, nein, das soll kein Sprung sein. Der thematisch schon ein Sprung. Ja,
ich war jetzt gerade noch bei Lautern, Leverkusen, Liverpool.
Aber wir sind jetzt immer noch bei Lautern. Ja. Vor dem Spiel, kurz vor dem Spiel, kommt ein Statement vom FC Schalke 04, was Unruhe reinbringt. Und Kenan Karaman hat es ja auch nach dem Spiel gesagt, dass das ein Zeichen ist, dass wir aufpassen müssen, wie wir in Zukunft mit solchen Sachen umgehen. Also ist es ja auch bei der Mannschaft angekommen. Das bringt doch Unruhe rein. Und ist das vielleicht auch ein Punkt, was wieder gestört hat?
Jetzt stell dir vor, du bist Profi beim FC Schalke 04. Ich glaube, es war tatsächlich ein Tag vor dem Spiel. Ich glaube, das Statement, über das wir ja sicherlich gleich noch sprechen werden, kam am Donnerstag. Kam das am Donnerstag oder am Mittwochabend? Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Aber im Grunde ist es eigentlich auch egal, ob ein oder zwei Tage vor dem Spiel. Also auf jeden Fall sehr, sehr zeitnah am Spiel dran. Aber ich bin mir, ich meine, dass das Kenan Karaman hinterher sagt, nach dieser Leistung gegen Kaiserslautern, dass das alles nicht besonders clever war vom Vorstand, vor allem der Zeitpunkt der Veröffentlichung, ist ja im Grunde klar. Damit kannst du ja so ein bisschen, das ist ja so ein bisschen dann auch ein Alibi. So nach dem Motto, wir haben ja auch, da kam ja auch dann dieses Statement da vom Verein. Aber glaubst du wirklich, wenn du Profi bei Schalke bist und du spielst gegen Kaiserslautern, denkst du in dem Moment, also stehen die Verteidiger bei den drei Toren, lassen die beim dritten Tor den Spieler von Kaiserslautern durchlaufen, wie er will, weil die an Ralf Herrmann gerade denken?
Nee, die denken nicht an Ralf Herrmann, die denken aber an diese Unruhe, die wieder entstanden ist. Diese schlechte Nachrichtenlage, diese negativen Einflüsse. Also wenn du mich so fragst, ich bin jetzt kein Profi beim FC Schalke 04, aber ich würde das jetzt mit meinem Job vergleichen. Ich mache einen Podcast. Und alle sagen, boah, der kommt gut an, der ist gar nicht schlecht, ne? Und macht weiter so. Und dann kommt irgendein zwei andere und sagen dann, das ist aber alles hier, nee, da muss das und gemacht werden. Und der labert immer manchmal blödsinnige Sätze und das hemmt mich. Da kann 10 Lobe auf mich einprasseln, aber wenn ein was Negatives kommt, zieht mich das runter. Und ich glaube, ich bin ja von der Psyche her, und das glaube ich, kann ich wirklich zu Recht behaupten, deutlich gefestigter als die Profis momentan, weil die kriegen ja sehr oft auf den Arsch.
Es zieht dich runter, weil du ja persönlich dann in dem Moment kritisiert oder angegriffen wirst. So, aber jetzt betraf es ja einen Spieler, ein paar Spieler, die da in der Truppe spielen, die kennen Ralf Herrmann gar nicht. Musa Sila hat, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob die jemals Kontakt hatten als Musa Sila, ja, oder die ganzen anderen Neuzugänge. Also wenn, ich gebe dir recht, wenn Kenan Karaman vor dem Spiel, wenn der Schalker Vorstand vor dem Spiel irgendwas Böses über Kenan Karaman veröffentlicht hätte, so, dann würde ich sagen, okay, dann nagt das natürlich an einem Spieler. Aber ich weigere mich eigentlich zu glauben, oder ich möchte der Mannschaft kein Alibi geben, zu sagen, ja, die konnten ja im Grunde auch nicht viel besser spielen, weil die haben ja am Tag oder zwei Tage vorher gab es ja dieses diskussionswürdige Statement vom Schalker Vorstand über Ralf Herrmann. Nee, also da bin ich eigentlich weit von weg. Ich will eigentlich diese Geschichten will ich vollkommen getrennt haben, weil wenn wir jetzt so anfangen und ja, die ganze Unruhe und wie auch immer, die Mannschaft hat es doch selbst in der Hand, diese Unruhe zu beenden. Es gibt doch kein besseres Mittel, um gerade auf Schalke oder in jedem Verein, um Unruhe zu verhindern oder zu beenden, indem du da unten auf dem Platz erfolgreich bist. So, wenn die an der Tabellenspitze stehen würden, würden die ganze zweite Liga kaputtballern, dann wäre wahrscheinlich diese ganze Fährmann-Geschichte, hätte nicht so einen ganz großen Resonanzboden, wie sie jetzt hat. Aber in Zeiten des Misserfolgs wird natürlich alles genommen, alles in einen Sack dann gepackt und da trifft man ja auf jeden Fall dann immer den Richtigen oder das Richtige. Aber dass die Leistung von Kaiserslautern, ich kann es nicht beweisen, aber ich weigere mich eigentlich, da einen Zusammenhang herzustellen, weil dann können wir eigentlich immer sagen, ja, da ist Unruhe, dann könnte es auch noch die Äußerungen von Karel Gerhardt, dieses Interview, das er da gegeben hat in der Woche vor dem Lauterspiel, könnte es auch noch mit reinpacken und sagen, das hat die Mannschaft auch noch mal verunsichert. Nee, also es betrifft die alle nicht persönlich, das sind alles Randerscheinungen und das darf die Mannschaft oder sollte die Mannschaft eigentlich nicht beeinflussen. Ich habe aber vollstes Verständnis dafür, dass Kenan Karaman, wenn er dann danach gefragt wird, dass er dann das sagt, um natürlich auch so ein bisschen von der Leistung der gesamten Mannschaft dann abzulenken.
Ja, Juri Mull hat es auch gesagt, ist eher auf deiner Welle, der gesagt hat, das ist eine Sache des Vereins und hat quasi mit den Profis nichts direkt zu tun. Außerdem sind es Profis, die damit umgehen. müssen und sollten.
Sie sollten damit umgehen können.
Ja. Ich habe so nur versucht, irgendwie die Gefühlswelten irgendwie einzutauchen. Vielleicht habe ich es auch bei mir in meiner Sichtweise jetzt anders formulieren können. Wenn alle den Podcast gut finden und andere zwei Chefs sagen dann, die haben alle keine Ahnung, was die da labern, dann ist das was Negatives, was ja dann in Frage stellt, ach Gott, die 10, die gesagt haben, das ist super, haben gar keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Einfach nur Gefühlswelt.
Aber das hast du doch im Grunde in jedem Beruf.
Ja, jeden Tag.
Jeder freut sich doch, das ist doch ganz natürlich, mehr über Lob.
Ja.
Ist doch ganz klar, nehmen wir alle gerne mit. Und tatsächlich gibt es ja bei uns auch Leute, die schreiben, was für ein Blödsinn, was reden die für ein Mist. Und trotzdem setzen wir uns jede Woche oder alle paar Wochen hier hin und machen unverdrossen weiter. Und das gilt ja im Profifußball dann genauso. Und ich bleibe dabei, es hat ja die Jungs nicht persönlich getroffen. Es war ja kein einziger Spieler, der da am Freitag gespielt hat, irgendwie in die ganze Geschichte involviert. Es ging ausschließlich um Ralf Herrmann, um einen Torwart, der ich weiß jetzt gar nicht, seit einem Dreivierteljahr schon im Grunde gar nicht mehr bei der Mannschaft ist und war ja U23 trainiert. Und ich will nichts davon wissen, dass so eine Geschichte, also dass die Solidarität der Mannschaft dann so groß ist mit diesem Torwart, mit dem Ex-Kollegen, dass sie dadurch bei der Leistung in einem dann folgenden Spiel gehemmt ist.
Okay, also wieder keine Erklärung gefunden, warum der FC Schalke 04 am Freitag zu Hause vor über 60.000 Fans nicht funktioniert hat. Wollen wir noch mal kurz erwähnen, was ich für völlig ausgeschlossen halte, aber es gibt ja wahrscheinlich auch Menschen, die denken, was erzählen die jetzt die ganze Zeit über Fährmann? Also es gab ja dieses Interview mit der Sportbild und das war wohl autorisiert von FC Schalke, aber eigentlich nicht gewünscht und man hätte das vorher auch anfragen müssen beim Verein. Das steht auch so in den Verträgen drin. Das hat Ralf Herrmann wohl nicht gemacht. Dann gab es eine Abmahnung seitens des Vereins und Ralf Herrmann wollte sich dagegen wehren, weil es ja auch seinem Ruf schaden würde und wollte da Klage gegen einreichen. Und jetzt hat der Verein sich mit einem Statement gemeldet und hat gesagt, okay, wir geben dem jetzt einfach keine Bühne mehr. Also als ich es gelesen habe, habe ich gedacht, das kann doch keiner vom Vorstand geschrieben haben. Das muss doch irgendein Praktikant gewesen sein. Weil Aussagen wie, auch wenn er sich dafür hält, der beste Torhüter auf Schalke zu sein, wird er kein Spiel mehr für den FC Schalke 04 machen. Auch das Abschiedsspiel ist quasi gestrichen. Und wir werden uns das wiederum okay ist, wenn dann gesagt wird, wir werden uns zu zukünftigen Äußerungen von Ralf Herrmann nicht mehr äußern. Damit, da bin ich d'accord, soll auch dann irgendwann auch mal zu Ende sein. Aber es war schon kein gutes Bild, dieses Statement vom FC Schalke 04.
Ja, absolut. Keine Frage. Wir müssen bei diesem Statement sollten wir vielleicht zwei Ebenen betrachten. Zum einen die Nachricht, die im Grunde in diesem Statement steckte. Und zwar war ja die Nachricht eigentlich, wir ziehen die Abmahnung zurück.
Genau.
Und was dann natürlich heißt, dass der Arbeitsgerichtsprozess, für den es ja, glaube ich, sogar schon einen Termin gab irgendwann im Dezember, dass der dann eben nicht stattfindet. Man will und wollte also eine Schlammschlacht im Grunde vermeiden. Und das ist eigentlich auch klug vom Verein, aus Vereinssicht das zu tun. Denn Arbeitsgerichtsprozesse sind im Grunde vor allem für eine Partei ein Fest, nämlich für uns Journalisten.
Ja.
So, weil diese Verhandlungen sind in der Regel öffentlich, da kannst du also hingehen, kannst dir das angucken. Und vor Gericht kommt natürlich dann eine ganze Menge auf den Tisch. Da kommen Zahlen auf den Tisch, da sollte tunlichst auch nicht gelogen werden. Da kommen ganz viele Einzelheiten über ein Vertragsverhältnis, über das Innenleben in einem Verein, über das Verhältnis zwischen beiden Parteien auf den Tisch, bei denen ich mir nicht ganz sicher bin oder bei denen ich mir schon relativ sicher bin, dass der Verein nicht möchte, dass alle diese Informationen das Licht der Öffentlichkeit erblicken. Und eine Schlammschlacht ist es ja jetzt im Grunde auch, aber zumindest keine direkte Konfrontation mehr. Und da hat Schalke jetzt zumindest gesagt, okay, komm, dann ziehen wir jetzt halt auf Deutsch gesagt den Schwanz ein, wir ziehen die Abmahnung zurück und damit Ruhe ist, weil Schalke natürlich auch, das kommt noch dazu, Gefahr gelaufen wäre, den Prozess eventuell dann sogar auch noch zu verlieren. Da ist man nie, da kann man sich vorher nie ganz sicher sein. Wahrscheinlich hat man intern alles auch nochmal abgeklopft und hat dann festgestellt, naja, könnte alles auch in die völlig falsche Richtung laufen und lass uns einen Schlussstrich ziehen. So, aber wie Schalke jetzt diesen Schlussstrich gezogen hat, das war natürlich spektakulär. Da bin ich bei dir. Ich habe das erst für ein Fake gehalten, als ich das gelesen habe. Und es gab wohl auch tatsächlich Kollegen, die den Marc Siegmann, den Schalker Mediendirektor, angerufen oder angeschrieben haben. Nach dem Motto, sag mal, seid ihr irgendwie gehackt worden oder hat sich da irgendjemand Spaß erlaubt und hat eine Meldung da bei euch veröffentlicht? Aber dann hatte Marc das auch schon, es gibt da so einen internen Medienkanal, wo wir dann halt solche Mitteilungen und Statements dann auch gesondert zugeschickt bekommen. Dann hatte Marc das schon in diesen Kanal reingestellt und in dem Moment war klar, ja, das ist tatsächlich was Offizielles von Schalke. Ich musste mir das auch zwei oder dreimal durchlesen. Deswegen habe ich zuerst auch gar nicht so, wir haben an dem Abend noch hin und her geschrieben. Ich habe ja im Grunde gesagt, ach komm, lass uns das irgendwie morgen oder so machen. Aber dann habe ich es mir nochmal durchgelesen und habe ich dann auch festgestellt, hattest du das ja schon in Arbeit, dann habe ich auch festgestellt, um Gottes Willen, das ist an Brisanz schon nicht zu überbieten. Und ich finde tatsächlich, Schalke hat mit dieser Stellungnahme so ein bisschen den Boden der Professionalität verlassen. Weil du kannst natürlich, du kannst das ganz sachlich alles machen, wie es sich eigentlich gehört in so einem Fall. Aber diese Polemik, die du ja schon erwähnt hast, dann eben so nach dem Motto, er hält sich ja, oder obwohl er sich nach wie vor für den besten aller Schalker Torhüter hält, wird er kein Spiel mehr für Schalke bestreiten. Das ist nicht nötig. Und ich finde, das gehört sich dann im Grunde auch nicht für eine offizielle Verlautbarung eines Vereins. Das hätte man also wesentlich kürzer und sachlicher alles fassen können. Dann hätten wir natürlich auch geschimpft, hätten gesagt, guck mal, jetzt speisen Sie hier diesen großen Schalker Torhüter Ralf Fährmann, der seit gefühlt 1000 Jahren im Verein ist, den speisen Sie hier mit einer 5-Zeilen-Meldung ab. Wäre also auch nicht gut gewesen, wir meckern ja über alles. Aber Schalke hätte dann weniger Angriffsfläche geboten. Also ich, mit diesem Statement haben sie, finde ich, in der Art und Weise weder sich und Ralf Herrmann sowieso auch nicht keinen Gefallen getan. Du hast halt jetzt diese Diskussion darüber. Und das ist, also ich finde es keinen besonders guten Stil von Schalke.
Was sehr überraschend war, die Reaktion der Fans. Ich habe das ja dann auch an dem Abend dann noch weiter verfolgt, bin dann in WhatsApp-Gruppen natürlich drin und sehe, was auf X und auf Facebook und Instagram so alles geht. Und es war ziemlich ausgeglichen. Viele fanden den Move von Schalke auch gut. Wir haben gesagt, das war ein richtig guter Move. Einfach mal gesagt, so, jetzt ist Schluss.
Ja.
Klar, kann man.
Ja, du kannst ja auch völlig, völlig anderer Meinung sein als ich oder als wir. Völlig klar. Die Frage ist halt nur, was fanden Sie gut? Dass man einen Schlussstrich zieht, ist ja völlig in Ordnung. Ich finde, da bin ich auch im Grunde beim Verein, dass du irgendwann mal dieses Thema zumachst. Aber diese Polemik, diese Ironie, die hat mir nicht gefallen. Ich finde, das ist nicht professionell. Das kann man vielleicht, da kann man intern drüber lästern. Machen sie auch, reichlich wahrscheinlich. Aber ich finde persönlich, das gehört nicht in eine offizielle Stellungnahme eines professionellen Vorstands, weil da haben sie im Grunde noch mal so ein bisschen stark nachgetreten. Also das war schon, da haben sie schon ihn so ein bisschen auch zerlegt. Und ich weiß, es gibt auch ganz viele, die sagen, ist der Ralle auch selbst schuld. Der hat auch genug Unsinn in der ganzen Geschichte gemacht. Ist auch alles völlig in Ordnung. Aber wie gesagt, ich finde, Schalke bietet dadurch eine zu große Angriffsfläche durch diese Art und Weise.
Ja, wir haben auch dazu Zuschriften bekommen, unter anderem von Julian Schröter, der klipp und klar gesagt hat, zu dem Statement, dass man lange versucht hat, das intern zu klären, aber er findet es gut, dass denen jetzt der Kragen geplatzt ist und dann doch den Abschlusssatz dazu, was denkt der Ralle denn, wer er ist?
Ja, alles richtig. Es ist völlig, völlig in Ordnung, aber wäre ja auch alles so gegangen, wenn man sich wenn man auf den polemischen Teil der Stellungnahme verzichtet hätte.
Ja. Der Christopher aus Mahl, also hier ganz um die Ecke, hat auch geschrieben, zu Krauser Ralf Fährmann möchte ich sagen, das hätte man auch anders lösen können. Da fehlt dann einfach der starke Mann auf Schalke. Und er ist kein Stinkstiefel, er hat das gute Recht, seinen Vertrag abzusetzen. Er hat viel für Schalke geleistet, seine Jugend für Schalke geopfert und auch richtig starke Jahre gehabt, wo er viele Punkte für uns festgehalten hat. 2016 haben einige Medien ihn als Nummer 3 im DFB-Tor gefordert. Das sind wieder Baustellen, die unnötig sind. Und wie gesagt, nur meine Meinung. Gruß aus Mahl, Christopher. Ja, also auch hinter Fährmann steht er dann auch mit
dieser. Jetzt erzählt Opa mal wieder vom Krieg. Mein lieber René, Ralf Fährmann ist aber auch nicht der einzige große oder langjährige Schalker Torwart, der im Unfrieden vom Verein scheidet. Denk an den Abschied von Manuel Neuer, der quasi an seinem letzten Tag hier auf Schalke eine schallende Ohrfeige von einem Fan bekommen hat, beim Autokorso nach dem Pokalsieg, bevor er zu Bayern München wechselte. Und denk an unseren Freund Norbert Niekbur. Der hatte auch einen ganz, auch seiner Karriere nicht würdigen Abschied von Schalke. Der hat sogar Stadionverbot hinterher bekommen.
Aber jetzt ist er wieder drin.
Jetzt hat sich nach all den Jahren hat sich das jetzt wieder einigermaßen beruhigt, normalisiert, Gott sei Dank. Aber das war für ihn auch eine harte Zeit. Er sagt, er ist dann von Ordnern teilweise nicht ins Stadion gelassen worden, für deren Kinder er vorher noch Freikarten besorgt hatte. Also ja, irgendwie mag Schalke das Drama dann halt doch ganz gerne. Das betrifft nicht nur die aktuelle Generation, was jetzt natürlich auffällig ist, um mal kurz drauf zurückzukommen. Wir haben ja, mittlerweile ist ja bei jeder Personalie, sind ja die Tischtücher zerschnitten. Drexler, Baumgartel, Fährmann, der Abschied von Mike Büskens wird ja immer noch diskutiert, war ja auch ein Riesenthema bei der Mitgliederversammlung. Gerald Asamoah hat man die Kurve gerade noch so gekriegt, indem man ihn dann ja doch noch ordentlich verabschiedet hat, vor dem Heimspiel gegen Rostock, glaube ich. Dann hast du dieses Interview von Gerard, der ja auch sich sehr kritisch geäußert hat. Also irgendwie hat Schalke im Moment ein riesiges Talent, um wirklich nahezu jede Personalie mit einem krachenden Ende irgendwie zu Ende gehen zu lassen.
Nächste Personalie. Es gibt ja natürlich nicht viele Fans. Also Kees van Wonderen hat nicht viele Fans. Das sagen wir ganz ehrlich, er ist jetzt seit 8 Wochen im Amt und er wirkt tatsächlich sehr ruhig, auch sehr lethargisch manchmal. Beim Training gestern, muss ich aber sagen, war er sehr energiegeladen, war sehr laut und hat auch klare Anweisungen gegeben. Also das sind schon zwei Bilder. Nur wenn die Fans nicht zum Trainingsgelände kommen, können wir ja auch mal kurz noch einen Seitenhieb vielleicht raushauen, dann können die das vielleicht dann auch nicht sehen. Du hast es gerade gesagt, der Frank hat gesagt, es waren 28 Spieler da. Und ich war ja gestern auch da und haben wir durchgezählt. Es waren mehr Spieler und Trainer und Staff vom FC Schalke nur für ihren Platz als Fans. Und das ist wirklich super selten. Also da müsste schon richtig Unwetter sein. Und selbst dann kamen noch vielleicht eine Handvoll mehr als Spieler und Verantwortliche auf dem Platz waren. Also das ist schon sehr bezeichnend. Da verstehst du einfach, die haben einfach keinen Bock. Der Frust sitzt tief. Also ich will da auch gar keine Wertungen abgeben. Also das will ich überhaupt nicht negativ damit zum Ausdruck bringen. Ich hätte, wenn ich jetzt nicht meinen Job machen müsste, würde ich da auch nicht hinrennen.
Ja, völlig richtig. Vielleicht etwas relativierend. Ich glaube, gestern war das Training vormittags.
Ja, aber auch am Vormittag.
Ja, also sind auch, schon, ja ich weiß das doch. Ich weiß das doch. Sind auch keine Ferien im Moment. Ne? Und sie bieten natürlich jetzt im Moment, seitdem von Gondorin rein, bieten sie 2 öffentliche Einheiten an. Und viele, gerade der Trainingsbesucher so in der normalen Zeit, nutzen das ja auch, um Autogramme von Spielern und Trainern zu bekommen. Und vielleicht waren die dann schon am Montag da. Und,
Montag
waren auch nicht viel mehr. Ich habe alles versucht jetzt. Ich habe alles versucht, diese Zahl schön zu reden.
Auch in der vergangenen Woche war es schon.
Es ist mir offenbar nicht geglückt. Ja, ist doch klar. Die Stimmung ist so ein bisschen so wie Mehltau, der sich so über den ganzen Verein irgendwie so gelegt hat. Ist alles im Moment recht unerfreulich.
Ja, Also, dann lass uns noch mal über diese Personalie Kees van Wonderen sprechen. Es gibt natürlich jetzt auch nach dieser Niederlage wieder viele Stimmen, die sagen, ist er denn der richtige Trainer? Und eine Aussage von Kenan Karaman war für mich sehr bezeichnend. Du weißt, welche ich meine. Nach dem Spiel hat er so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen? Soll ich es mal vorlesen? Habe ich es überhaupt hier? Also er hat nicht Fisch, nicht Fleisch. Es war kein klares Bekenntnis zum Trainer.
Er hat, glaube ich, gesagt, mit der Frage bin ich überfordert.
Genau.
Da müsste man andere fragen. Was er allerdings sagen könnte, dass der Trainer sehr fleißig sei.
Genau.
Das ist das, was mir hängen geblieben ist.
So, jetzt habe ich einen Freund, der ist Psychologe.
Und oh, okay.
Hat mir einfach mal den Spaß gemacht. Vielleicht findet es ja bei euch auch Anklang. Und er hat mir ein paar Fakten aufgeschrieben. Der hat das Ganze mal dann auseinandergenommen. Und die Antwort lese ich dann vor, weil ich kann das frei natürlich nicht wiedergeben. Also Kenan Karamans Antwort zeigt auf den ersten Blick Neutralität und Respekt gegenüber dem Trainer, birgt jedoch bei genauer Betrachtung subtile Untertöne, die auf eine gewisse Distanz und Unsicherheit hindeuten könnten. Seine Aussagen könnten wie folgt analysiert werden. Ich meine, bis zu diesem Punkt kann ich das nachvollziehen, weil so habe ich es ja auch empfunden, als ich das gelesen habe. So. Erstens ausweichende Haltung. Karaman sagt ausdrücklich, dass er sich überfordert fühlt, diese Frage zu beantworten und weist darauf hin, dass diese an anderer Stelle gestellt werden müsste. Das deutet darauf hin, dass er entweder keine klare Meinung äußern möchte oder das Thema heikel findet. Damit vermeidet er, sich auf die Seite des Trainers oder der Kritiker zu stellen.
Das ist ja fast schon eine Diplomarbeit.
Ja, hallo, Hammer. Ist Psychologe.
Also sensationell. So.
Lob mit Einschränkungen. Also auch eine gute Schule, wie er das Interview drüber gebracht hat. Also das hat wohl schon Hand und Fuß. Während Karaman betont, dass er den Trainer sehr fleißig findet und wirklich alles versucht, lässt er andere entscheidende Aspekte wie die Qualität der Arbeit oder den Erfolg der Maßnahmen unerwähnt. Dies könnte indirekt darauf hindeuten, dass es zwar die Bemühungen des Trainers gibt und der er die auch respektiert, aber möglicherweise Zweifel an deren Effektivität hat. Also so wie so ein Zeugnis, was du bekommst, wenn du einen Job wechselst. Da steht drin, er war stets bemüht, aber das sagt ja gar nichts aus über die Leistung, die du verbracht hast.
Ja, ich gehe ja generell davon aus, dass ein Trainer, der auf Schalke ist, dass der fleißig ist. Also das ist ja eine Grundvoraussetzung, die es überhaupt zu erfüllen gilt, außer er hat auch so einen Riesenerfolg, ohne dass er fleißig ist. Dann wäre mir diese Eigenschaft auch wahrscheinlich egal, aber das kann man ja jetzt über Kees van Wonderen nun wahrlich nicht.
Ja. Also sagen. Ich kenne viele Menschen, die sehr, sehr, sehr fleißig sind, aber kommt nichts bei rum.
Ach, ja.
Aber das trifft manchmal auf mich auch zu, muss ich ehrlicherweise gestehen. Da bereitest du dich vor auf Sachen und dann denkst du, ach, das war ja gar nicht nötig gewesen.
Ja, aber was soll Kenan auch sagen. Die Gesprächsrunde hat ja direkt nach dem Spiel auch stattgefunden. Ein bisschen Abstand, das ist ja dann auch schwierig, weil er hat ja eigentlich auch kein Argument oder keinen Grund zu sagen, der Trainer, den wir im Moment haben, ist der Beste der Welt und läuft alles super und ich bin hundertprozentig überzeugt von ihm. Es ehrt ja im Grunde Kenan, dass er da tatsächlich so ein bisschen ausweichend geantwortet hat. Er kann ja im Moment gar nicht zu 100% von der ganzen Geschichte überzeugt sein. Wahrscheinlich ist Kees van Wonderen im Moment noch nicht mal zu 100% von sich überzeugt, dass er die Kurve da noch kriegt. Wo soll diese Überzeugung herkommen?
Wir haben es ja zwar schon jetzt fast auch selbst gesagt, aber die letzten zwei Punkte würde ich gerne auch noch vorlesen. Indirekte Kritik durch Passivität. Der Kapitän der Mannschaft wird oft als Sprachrohr der Spieler gesehen und hat eine repräsentative Funktion. Dass Karaman sich nicht klar positioniert und die Verantwortung für die Beurteilung auf andere schiebt, könnte darauf hindeuten, dass es innerhalb des Teams keine einheitliche oder positive Meinung über den Trainer gibt. Oder dass Karaman selbst Unsicherheiten hat, die er nicht offen aussprechen möchte. Und vierter Punkt, Fokus auf Arbeitsethik, nicht auf Ergebnisse. Die Betonung auf die Fleißigkeit des Trainers könnte darauf hinweisen, dass es zwar Anstrengungen gibt, hat man ja gerade gesagt, aber die Ergebnisse, zum Beispiel taktische Umsetzung, Mannschaftserfolg, möglicherweise nicht zufriedenstellend sind. Logischerweise, klar, weil man keine Tore schießen, keine Punkte holt. Das könnte als indirekte Kritik verstanden werden. Also ich glaube, dass Kenan nicht davon überzeugt ist, dass Kees van Wonderen der Trainer ist. Der Punkt, er ist das Sprachrohr der Mannschaft. habe ich dann so verstanden, dass er nicht ganz sicher ist. Andere seiner Mitspieler aber schon. Und das passt nicht so ganz und darum diese Haltung.
Ja, kann ja durchaus sein. Haben wir im Grunde gerade gesagt, also dass er nicht 100% überzeugt ist, merkt man ja an der ganzen Aussage. Es hat sicherlich schon in der Äußerung von Spielern über Trainer schon euphorischere Stellungnahmen gegeben. Und ich glaube, von Euphorie ist diese Antwort noch ziemlich weit entfernt. Aber ich sage nochmal, wo soll jetzt auch im Moment da eine Euphorie herkommen? Nur wir haben ja...
Juri Mulder.
Ja, Juri Mulder sagt das im Moment, weil er natürlich auch an der Verpflichtung von Kees van Wonderen auch Anteil hatte. Und er sagt das auch, weil Kees van Wonderen im Moment halt noch Schalker Trainer ist. Horst Held, der frühere Schalker Manager, hat einmal gesagt, sie werden von mir... Über jeden Trainer, der auf Schalke ist, werden Sie nie ein böses Wort hören, sondern immer nur Lob, bis zu dem Tag, an dem ich ihn rausschmeiße.
So. Das hat der Hotte gesagt?
Das hat der Hotte mal gesagt, ja. Und da ist ja auch was dran. Und du musst ja als Sportdirektor, Juri ist ja gerade Sportdirektor, du musst ja dem Trainer den Rücken stärken. Was hätten wir draus gemacht, wenn Juri Mulder nach dem Spiel gegen Kaiserslautern Kritisches über den Trainer gesagt hätte, dann könntest du Kees van Wonderen sofort wieder zurück in die Niederlande schicken, denn dann hätte in dem Moment festgestanden, der hat überhaupt keine Rückendeckung mehr, der Mann ist im Grunde durch. Also Juri muss das sagen, er hat ja überhaupt keine andere Wahl und gleichwohl bin ich davon überzeugt, wenn sich jetzt bis zur Winterpause nicht signifikant etwas ändert, also wenn die Kurve jetzt nicht erkennbar kriegen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass ob Juri oder wer auch immer, dann vielleicht ist ja dann auch schon ein neuer sportlich Verantwortlicher da, dass man dann tatsächlich nochmal, auch wenn es traurig ist und wenn es bitter ist und weil wir diese Diskussion ja, alles was wir jetzt über Kees van Wonderen sagen, haben wir im Grunde auch schon über Karel Gerards besprochen, haben wir in der Schlussphase auch über Thomas Reis besprochen, wir drehen uns hier alle hier völlig im Kreis, aber trotzdem kann ich mir vorstellen, dass dann im Winter tatsächlich auch nochmal über die Trainerposition nachgedacht wird.
Aber das sollte tatsächlich dann erst getan werden, wenn wirklich ein Sportvorstand da ist. Außer es bleibt dann auch bei Juri.
Ja, alles andere würde ja wenig Sinn machen, denn es würde vielleicht zu Schalke passen, zu dem, was sie in den letzten Jahren veranstalten, dass jetzt noch der Interims Verantwortliche jemanden holt, mit dem der dann Verantwortliche vielleicht erstmal gar nichts anfangen kann. Aber ich hoffe mal, dass sie so klug sind und da die richtige Reihenfolge einhalten. Die Frage nicht mehr, weil wir gerade über Ralf Herrmann gestellt haben, die ich unterhalten haben, die ich mir bei Ralf Herrmann stelle. Was passiert eigentlich, wenn jetzt im Winter ein neuer Sportvorstand kommt? Gegebenenfalls sogar ein neuer Trainer, man weiß es nicht. Und die sagen auf einmal, nee, aber der Ralle ist, bei Licht betrachtet, ist Ralf Herrmann ja eigentlich doch der beste Torwart, den wir haben, was Norbert Nieper übrigens nach wie vor sagt. Und den eigentlich müsste der spielen.
Oder Dominik Drexler, war auch ein Thema.
Den habe ich, kann das sein, dass ich den schon länger nicht mehr gesehen habe oder trainiert er immer noch?
Also ich habe ihn auch schon länger nicht gesehen, muss aber auch sagen, ich war jetzt zweimal innerhalb kürzester Zeit im Urlaub, weil ich ja Urlaub nehmen musste, sonst verfällt er. Ich habe ihn tatsächlich auch nicht mehr gesehen. Aber er ist noch da, das wurde mir
bestätigt. Aber bei U23 trainiert er doch jetzt, ne? Doch, ich glaube schon.
Also er,
glaube ich... Einzeltraining ist doch jetzt vorbei. Er hat doch dann auch eingewilligt, dass er bei U23 trainiert.
Genau. Also es ist eine gute Brücke, weil du hast gerade gesagt, vielleicht kommt dann Fährmann wieder ins Spiel, aber auch ein Dominik Drexler, der hat ja tatsächlich Führungsqualitäten, meiner Meinung nach.
Ja, aber Schalke ist auch mit Dominik Drexler schon baden gegangen.
Ja, also, natürlich.
Ich habe jetzt das Ralf Fährmann-Beispiel nur gesagt, weil es da ja jetzt tatsächlich einen offiziellen Vorstandsbeschluss gibt, der ja laut und deutlich publiziert wurde, dass Ralf Herrmann eben auf keinen Fall noch ein Spiel für den FC Schalke 04 bestreiten wird.
Also ich wollte jetzt die Brücke schlagen auf die Lieder, die fehlen. auf dem Platz. Weil mir aufgefallen ist, egal mit wem wir sprechen und die Frage stellen, gibt es zu wenig Leader, gibt es zu wenige Vereine, die mal in der Mannschaft, die mal lauter werden, die mal sagen, was Sache ist. Und jeder sagt irgendwie immer das Gleiche. Und auch gestern wieder, Derrick John Merkin, den haben wir auch gefragt. Ich würde es gerne abspielen. Wer des Englischen mächtig ist, versteht es gleich, aber ich würde es dann gleich auch nochmal kurz zusammenfassen. Auch wieder eine Aussage, wo ich mit dem Kopfschütteln rausgehe, denn wenn ich, selbst wenn ich ein Mensch wäre, der vielleicht nicht der Lauteste ist, aber Ambitionen habe und merke, in welcher schwierigen Situation ich stecke, dann würde ich doch vielleicht mal irgendwann, wenn ich abends im Bettchen liege, sagen, ich muss jetzt mal umdenken, ich muss jetzt einfach, ich will doch nicht absteigen, ich will doch nicht, dass meine Karriere vorbei ist, nur weil ich es nicht schaffe, in einem Verein, der riesengroß ist, in die dritte Liga absteigen. Dann würde ich doch sagen, ey, morgen gehe ich zum Trainingsplatz und scheiß die alle zusammen. Aber nein, ich spiele es mal eben kurz vorher, bevor ich mich aufrege.
Yeah, I think everyone has different qualities, it has their own way of leadership, let's say. I'm not the most vocal. I mean, that's not, I've never been like this. I try to do it sometimes, but for me it's sometimes difficult. I just try to show it in my work ethic. And on the pitch, I just try to give everything, you know. And I think we have multiple players who have it or who do it that way, and maybe not enough vocal players. So, yeah, of course, we have to be more. We need to talk more and tell each other what's wrong and be direct. We've talked about that. We have to be more direct to each other and yeah, show that everyone's a leader in the team, because we need 11 people on the pitch and the rest on the bench to be ready to give everything.
Ja, was mich so ein bisschen genervt hat, ist halt die Aussage, dass es versucht, auch mal Leader zu sein und dass sie mehr sprechen müssen. Sorry, mehr sprechen müssen, das ist doch keine Erkenntnis, die man jetzt erst nach dem Spiel gegen Kaiserslautern hat. Das ist doch eine Grundvoraussetzung, wie ich es finde. Aber die Spieler transportieren immer den gleichen Müll uns entgegen und sagen dann, ja, wir müssen halt mehr sprechen. Ja, natürlich müsst ihr mehr sprechen, aber warum tut ihr es nicht? Warum klappt das nicht? Warum versucht ihr nur mal ein Sprecher zu sein? Warum, weiß ich nicht, ich verstehe es nicht, sorry. Habe ich jetzt schon halbwegs übersetzt. Ja, also er ist auch nicht in der Lage, die Verantwortung zu übernehmen. Er fordert halt nur, dass alle 11 Spieler mal sprechen müssen und dass alle sich gegenseitig sagen müssen. Aber das ist doch Grundvoraussetzung der Situation, oder? Auch wenn es Erfolg gibt, muss man sich auch gegenseitig pushen. Jeden Tag.
Ja, völlig, völlig richtig. Ich bin hundertprozentig bei dir. Warum? Du hast ja im Grunde weder auf dem Platz noch daneben die ganz großen Leader. Das fängt ja im Grunde oben an. Wen willst du oben verantwortlich machen? Matthias Tillmann ist im Grunde so ein halber Sportvorstand. Juri Möller macht's interimsmäßig. Dem kannst du eigentlich auch nicht groß. Da kann man ja fast froh sein, dass er das Amt übernommen hat. Ja, und dann hört's schon auf. Du hast ja schon auf der Ebene keinen direkten Ansprechpartner, keinen starken Mann, um diese Vokabel mal zu benutzen. Es ist ja schwierig, da überhaupt eine Angriffsfläche zu finden. Und in der Mannschaft geht es ja weiter. Du hast Kenan Karaman, der hin und wieder mal dann, der in Hamburg ja dann wohl in der Halbzeit mal diese Brandrede gehalten hat. Der auch im Training ja manchmal auffällt, der ja mit Ibrahima Cissé da mal aneinander geraten ist. Aber das verbraucht sich dann ja auch irgendwann, wenn es immer der gleiche ist. Und diese Figuren fehlen natürlich, weil jeder mit sich selbst genug zu tun hat. Noch ein Schallenberg hat genug mit sich selbst zu tun. Thomas Kallas hatte am Freitagabend auch genug mit sich selbst zu tun. Marcin Kaminski ist froh, wenn er ein Spiel, das meine ich jetzt gar nicht böse, wenn er ein Spiel ohne größere Böcke übersteht, der kann auch nicht, der hat auch kein Potenzial mehr, um anderen zu helfen. Ja, und dann hört es ja im Grunde auch schon auf. Armin Younes ist, glaube ich, auch kein feiner Fußballer, ist aber auch kein Lautsprecher, sondern der macht die Dinge, glaube ich, auch mehr mit sich selbst dann aus. Ja, und dann hört es ja auch schon auf. Von den beiden Jungs, Taylan Bulut, Max Krüger, die auf dem Platz ja fast noch am ehesten das Herz in die Hand nehmen oder wohin auch immer, da kannst du ja diese Führungsrolle noch noch nicht erwarten. Also das ist in der Tat, ist das alles ein bisschen kompliziert. Das ist in der letzten Saison hast du zumindest auch noch einen Simon Terodde gehabt, der zwar sportlich jetzt nicht mehr diese ganz große Leistung noch gebracht hat, aber der natürlich als Führungspersönlichkeit anerkannt war. Ja, du hast gerade Dominik Drexler ins Spiel gebracht. Ja, okay, aber ich weiß nicht, ob nicht die Mannschaft an sich, so wie sie jetzt zusammengesetzt ist, auch in der Lage sein sollte, dieses Führungspotenzial aus sich herauszuentwickeln.
Was mir ein bisschen Hoffnung gemacht hat, Daryl John Merkin hat dann auch gesagt, was er für einen Anspruch hat. Natürlich wollen sie die nächsten drei Spiele auch 9 Punkte holen, was aber leichter gesagt ist als getan natürlich. Und die Frage war so hingestellt, wie er denn die Schalke-Fans versöhnen könnte, um wenigstens ein halbwegs schönes Weihnachtsfest zu haben. Und hat er auch klipp und klar gesagt, selbst wenn wir 9 Punkte holen, die Hinrunde war Käse. Na, wir haben jetzt aktuell 13 Punkte und wenn wir das vergleichen mit der Vorsaison, waren wir zur Hinrunde mit 20 Punkten. Wir sind jetzt absolut gleich, ne? Also gleiche Spieltag, 14. Spieltag, 13 Punkte, alles identisch. Aber mir fehlt tatsächlich momentan, und ich bin ja wirklich ein Optimist, mir fehlt der Glaube, dass wir jetzt 7 Punkte holen. Dass wir dann mindestens gleich gut zur vergangenen Saison stehen, zur Winterpause.
Naja, wenn wir uns das Prinzip dieser zweiten Liga, dass jeder jeden schlagen kann, mal zu eigen machen, dann müsste auch Schalke irgendwann mal in der Reihe sein.
Ja,
kann der
Mann, Reihe das sein, hatte ich ja vorhin gesagt. Warum ist das nicht mehr bei Schalke so?
Für die Überraschung zu sorgen. Ich weiß es natürlich nicht, wie jetzt noch gepunktet wird. Fakt ist, du spielst in Paderborn, du spielst zu Hause gegen Düsseldorf, du spielst in Elversberg und gegen die höher platzierten Mannschaften hat Schalke bislang relativ selten gepunktet. Ich glaube nur Magdeburg, Hamburg und Hertha BSC haben sie dann jeweils ein Unentschieden geholt. Die Siege waren alle gegen Mannschaften, die auch unten drin stehen. Das macht also nicht besonders viel Mut. Aber die Zweitligasaison ist einigermaßen verrückt und irgendwann hofft man natürlich drauf, dass auch Schalke mal ein verrücktes Resultat liefert. Am besten schon am Freitag in Paderborn, denn die Stimmung wird nicht besser. Und du hast ja auch schon am Freitag gegen Kaiserslautern gesehen, dass, was ja auch so ein Alarmzeichen ist, dass die Zuschauer so ab der 70. Minute schon in Scharen die Arena verlassen haben.
Und selbst wenn du gewinnst, ist immer noch, ne, der Sprung zu den Mannschaften, die so ein bisschen gesichert sind, der ist extrem. Das wäre dann Nürnberg auf Platz 12, die ja auch ganz schlecht gestartet sind, ne, haben es aber auch irgendwie geschafft. Die haben 19 Punkte und wir haben 13. Also ist schon, ich will diese Zahlen gar nicht sehen, weil die machen mir schlechte Laune und verderben mir so ein bisschen meinen Optimismus. Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, weil ich möchte mir das eigentlich beibehalten, weil es, finde ich, eine positive Eigenschaft ist, die mir gut tut, wenn man auch immer noch in der schlimmsten Phase der sportlichen Leistung des FC Schalke 04 immer noch sagen könnte, naja, ich vertraue der Mannschaft, dass sie das doch irgendwie noch rumreißen. Aber es fällt mir echt schwer gerade. Was glaubst du denn, wie viele Punkte drin sind? Wir haben jetzt Paderborn, Düsseldorf und Elversberg. Elversberg steht was auf welchem Platz?
Die Düsseldorfer haben im Moment auch ihre 6. Die Düsseldorfer haben im Moment auch ihre Probleme. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich bleibe bei meiner Grundtendenz, dass ich ziemlich fest davon überzeugt bin, dass Schalke auch in dieser Saison nicht absteigen wird. Weil es einfach da unten, es werden sich wieder 2 oder 3 oder vielleicht auch 4 Mannschaften finden, die auf Strecke halt dann noch schwächer sind. Aber ich fürchte, zu viel mehr wird es dann im Endeffekt nicht mehr reichen.
Gut. Jetzt gucke ich hier auf meine Liste. Da haben wir schon alles irgendwie abgearbeitet. Im Vergleich zur letzten Saison haben wir gerade mit eingebaut. Die Flucht von Fans aus dem Stadion, Besuch des öffentlichen Trainingseinheiten hatten wir auch schon angerissen. Hatte ich hier noch einen Punkt, Verkaufsliste in der Winterpause. Da hatten wir ja auch darüber berichtet, wie ist denn der Stand? Wer geht denn? Wer muss denn gehen?
Ich bin mir nicht sicher, ob ich alle Namen hinkriege. Also Amar soll wohl verliehen werden.
Sind das Informationen, die
sind relativ gesichert, ja. Okay. Den Text hat der Frank geschrieben, also ich bitte dich.
Ja, dann ist es absolut
dann muss es eigentlich so sein. Und selbst wenn es bis dahin noch nicht so war, dann sind das ab jetzt Verkaufskandidaten so. Ne? Nein. Der wird schon, der hat schon seine Quellen. Also Amash soll wohl verliehen werden, Lasme, Cissé stehen drauf als Abgänge, als die man gerne, hässliches Wort, die man gerne loswerden würde. Ich glaube, bei Cissé ist der Glaube mittlerweile geschwunden, dass sich das noch in eine positive Richtung entwickelt. Leider, finde ich, weil ich bleibe dabei, ich halte den eigentlich für einen, wenn er denn dann fit ist und im Rhythmus ist, für einen richtig guten Verteidiger. Ron Torben Hoffmann würde wahrscheinlich ganz gerne weg, aber den würde Schalke wohl nur ungern oder auch gar nicht gehen lassen. Das sind also so die Namen, die mir im Moment einfallen. Wasinski, Martin Wasinski, genau, steht wohl auch drauf. Und Steve Nuth soll wohl auch verliehen werden, wenn es geht.
Aber gut, der war ja eh nicht geplant als Perspektivspieler. Der einzige Spieler, der nicht als Perspektivspieler, also nicht als direkter Perspektivspieler galt. Ja, also viel wird sich wahrscheinlich tun müssen, aber dann brauchst du natürlich auch wieder Zugänge. Du brauchst ja auch frischen, neuen Input. Und das in der Winterpause, gerade in der Wintertransferperiode, ist es sehr schwierig, ne?
Ja, traditionell schwierig. Du wirst möglicherweise nicht immer so ein großes Glück haben wie in der Erstligasaison mit Moritz Jens, der ja ausgeliehen wurde und der ja auf Anhieb ein Volltreffer war, den André Hechelmann selbst als Lucky Punch bezeichnet hat, den man nicht in jedem Wintertransferfenster finden würde. Und da bin ich mal gespannt. Deswegen bin ich ja auch eigentlich auch daran interessiert, dass sich da jetzt möglichst schnell was auf der Manager-Ebene tut, dass man weiß, wer plant denn überhaupt dieses Wintertransferfenster. Du kannst ja auch nicht erst im Januar kurz vor Beginn des Trainingslagers damit anfangen. Im Grunde muss das ja alles jetzt schon passieren. Und die Befürchtung ist natürlich jetzt wieder so ein bisschen, dass es jetzt schon wieder so ein bisschen holpert, weil du gar nicht weißt, wie geht es da auf der administrativen Ebene überhaupt im Winter weiter. Ich denke, es wird sich was tun müssen. Aber es ist natürlich schwer, denn selbst wenn du die Jungs abgibst, die wir gerade genannt haben, dann hast du ja immer noch einen ziemlich großen Kader. Und das ist alles ist eine schwierige Bastelarbeit.
Also, das Trainingslager wurde jetzt bekannt gegeben, wird auf jeden Fall dann wahrscheinlich schon spannend, ne? Weil da könnte sich ja schon wenigstens auf Sportmanager-Ebene was oder müsste vielleicht sogar schon was sich getan haben. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, Schalke reist wieder in die Türkei. Vom 3. bis zum 10. Januar geht es ins Titan Deluxe Football Center. Dort waren sie auch schon ein paar Mal. Und ja, jetzt ist es wieder soweit. Also, wer da nachreisen möchte, obwohl ich glaube, dass es dieses Jahr auch da eine Minuskulisse geben wird. Obwohl, es ist schön, auch mal rauszukommen. Wenn ich mal gucke, gerade Anfang Januar, wenn die schönen Weihnachtstage vorbei sind, das neue Jahr gefeiert wurde, dann sind die ersten Tage im Januar so trist. Und ja, ich so ein bisschen glaub, Wärme vielleicht gar nicht schlecht.
Ja, ich glaube auch, da werden sich schon zahlreiche Schalke-Fans finden, die da sich ein paar schöne Tage machen wollen und ja, zwischendurch auch mal ein bisschen Schalke gucken, ist doch in Ordnung. Im letzten Jahr ist übrigens ins Trainingslager nach Portugal ist Marc Wilmots sozusagen eingeflogen worden.
Ich erinnere mich an die Bilder.
Das war quasi sein Start und dann war es ja auch relativ schnell wieder beendet.
Ja. Der Frank wird auf jeden Fall vor Ort sein, der fliegt mit runter und wird berichten und da freuen wir uns drauf und auch ihr könnt natürlich wieder mit uns kommunizieren. Damit würde ich jetzt quasi zur Kurvendiskussion übergehen, weil da auch Themen, die wir schon angesprochen haben, nochmal behandelt werden. Und da werden wir sicherlich auch noch ein, zwei Wörter, immer Sätze, besser gesagt, sprechen. Aber ihr könnt mit uns, habe ich gerade erwähnt, in Kontakt treten über WhatsApp. Ihr könnt uns Nachrichten schreiben, ihr könnt uns auch Sprachnachrichten schicken. Die vorgelesen oder abgespielt werden sollten, sollten bitte unter 2 Minuten sein. Das gelingt nicht immer, aber ihr gebt euch Mühe, ich weiß das und ich sehe das. Wer noch keine Telefonnummer hat, hier bitte was zum Notieren mitnehmen. Da hätten wir die 0160 9034 7628, steht aber auch alles in den Shownotes. Und natürlich könnt ihr auch unsere Schalke-Berichterstattung jeden Tag sehen auf den Seiten des Medienhausbauer Ruhrnachrichten, Hellwege Anzeiger. Du hast auch immer einen, ne? Du sagst immer Hellwege Anzeiger, oder?
Der Hellwege Anzeiger kommt in der Regel von mir. Ich bin sehr positiv überrascht, dass du ihn heute selbst ansprichst.
Ja, auf jeden Fall, dort gibt es auch Schalke und das jeden Tag von uns. Und es gibt auch ein paar Plusartikel, da gibt es momentan immer noch ein Abo, was ihr kostengünstig erwerben könnt, einfach mal zum Testen. 4 Wochen für 1 Euro. Macht das mal einfach und testet das aus. So, Norbert, kommen wir zur Kurvendiskussion. Das wichtigste Instrument, damit wir überhaupt funktionieren, sind natürlich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Und noch schöner ist, ich sehe gerade, dass der Franz Josef, der hat ja schon mal eine Sprachnachricht, 1 Minute 59.
Oh,
ne? Weiß ich natürlich nicht, was er gesagt hat. Gehen wir jetzt volles Risiko und spielen die ab, ohne zu wissen, was er sagt? Oder sind wir nicht so risikobereit?
Ich würde mal Risiko gehen, René.
Ich bin auch risikobereit, aber ich muss jetzt mal gucken, ob ich überhaupt das Ding hier verbunden habe. Nee, habe ich noch nicht. Das heißt, da ist noch gar nicht hier gemutet. Was erzähle ich denn da? Hast du noch irgendwas Schönes zu erzählen? Wie schmeckt denn das Wasser aus dieser wunderschönen Tasse?
Ausgezeichnet. Ich habe noch nie so gutes Wasser getrunken als aus unserer 150-Folge Schalke-Podcast-Tasse, die ich jetzt nochmal ganz unauffällig hier in die Luft halte. Was habe ich noch zu erzählen?
Ja, Gento. Ich habe den Dings gefunden. Also, Risiko. Franz Josef, ich wollte nicht unterbrechen. Jetzt bin ich gespannt. Wenn er jetzt richtig abledert, huhu. Warte mal.
Ja, hallo an den Schalke-Podcast. Hallo, René. Ich habe mir gerade den Legenden-Talk mit Klaus und mit Rüdiger angehört und die sprechen uns Schalkern, uns richtigen Fans, ja aus der Seele, genau so. Wir fahren hunderte von Kilometern hier aus der Schweiz, habe ich gerade eben gelesen, 4 Leute aus Oberstdorf, den habe ich persönlich auch schon kennengelernt und so weiter und so fort. Jedes Mal 60.000 Zuschauer und was zeigt die Mannschaft? Das ist wirklich genau, was Klaus und auch Rüdiger sagen. Es ist einfach erbärmlich, auch die Einstellung, die die Mannschaft mitbringt. Und ich komme ja auch aus Ostwestfalen von der Weser und dementsprechend habe ich mir gestern Abend das Spiel von Arminia Bielefeld angeguckt. Und das ist ein Lehrbeispiel. Das sollte sich hier die Schalker Mannschaft, das sollten sie sich mal angucken, wie Arminia Bielefeld gegen den SC Freiburg zu Hause gespielt hat. Das ist eine Mannschaft, die von dem Trainer Mitch Kniat, ne, wenn man den sieht, wie der die Mannschaft eingestellt hat, ne, da kann man also, kommen einem die Tränen, da wird man richtig neidisch. Und wenn man solche Spieler sieht, wie den Julian Kania, der Mittelstürmer, den haben sie von Nürnberg, von den Amateuren geholt, wie der sich entwickelt, wie er den Elfmeter vermittelt hat und wie der vorne gefährlich ist. Wenn man hier den Mael Korbos sieht, diesen Mittelfeldstrategen, wie der die Mannschaft führt, und wenn man dagegen Schallenberg oder hier unseren Seguin sieht, ne, da wird man neidisch. Wenn man die beiden Außenverteidiger sieht, der Luis Oppi, der das 3-1 gemacht hat, der Christopher Lannert, der das 1-0 gemacht hat, was sind das für tolle Spieler? Also das ist ein Ansatz hier wie die Bielefelder. Ne, die spielen dritte Liga, haben natürlich auch nicht jedes Spiel überragend gespielt. Ich will jetzt auch nicht von Arminia Bielefeld schwärmen, aber ich will sagen, das wäre Anschauungsunterricht für unsere Mannschaft, ne, wie man also auch gegen Mannschaften wie Paderborn, Düsseldorf, Elversberg bestehen kann, wenn man nämlich, genauso wie Klaus und Rüdiger sagen, kämpft und über den Kampf zum Spiel kommt, wie die Arminia das gestern gemacht hat. In dem Sinne, Glück auf und alles Gute, bis bald mal wieder. Tschüss.
Ja, Franz Josef, vielen Dank. Also hast du absolut recht.
Ja, dem kann man nur zustimmen. Korbos übrigens hat mal in Wattenscheid gespielt. Ganz heller Kopf und guter Fußballer auch.
Ja, Wattenscheid steht wo? Mittelfeld momentan?
Oberliga, unteres Mittelfeld. Ja, okay. So richtig gut läuft es im Moment nicht, aber das ist natürlich ein ganz anderes Thema. ja, alles völlig richtig. Es war ja nach dem Kaiserslautern-Spiel auch bezeichnend. Gis van Wonderen war ja selber völlig konsterniert. Also so habe ich ihn jetzt in diesen 7 oder 8 Wochen auch noch nicht gesehen. Er hat ja schon meistens immer versucht, noch irgendwas Gutes da an der Truppe zu finden. Aber der war ja völlig entsetzt. Der hat ja im Grunde seiner Mannschaft alle Eigenschaften, die nötig sind, um ein Spiel zu gewinnen, gerade unten im Tabellenkeller, hatte er ja abgesprochen. Er hat ja gesagt, im Grunde, da war keine Energie, da war eigentlich auch keine Leidenschaft. Und nach dem 2-0 sind wir im Grunde fast auseinandergefallen. Das darf alles nicht sein. Und er sei völlig überrascht gewesen über diese Leistung. Also was hier gerade gesagt wurde von wegen Kampfgeist und Einstellung, da ist schon was dran. Das ist immer so ein plakativer Satz über den Kampf zum Spiel kommen. Na klar, aber es hat ja auch seine Berechtigung. Du hast... Die Hütte ist voll, du hast eine riesen Atmosphäre jetzt auch wieder gehabt mit diesem Gedenken an St. Barbara, Steigerlied, Ruhrkohle und wie auch immer. Da muss doch dieses ganze Feuer, was da von außen transportiert wird, das muss sich doch in irgendeiner Form auch mal auch auf die Mannschaft übertragen. Aber da ist so wenig, so entsetzlich wenig, immer von zu sehen. Also man hat, oder ich habe Freitag auch den Eindruck gehabt, dass nicht jeder weiß, worum es da eigentlich geht. Ich rede jetzt nicht davon, dass du jetzt 10-mal grätscht, völlig sinnlos, einfach um irgendein Zeichen zu setzen. Das muss auch schon alles irgendwo einen gewissen Sinn machen, eine Berechtigung haben. Aber ich vermisse so, ich vermisse irgendeine Leidenschaft, ein ja, wie ich gerade gesagt habe, ein Feuer in der ganzen Truppe, dass du wirklich merkst, die wollen dieses Spiel unbedingt gewinnen, die sind gierig darauf, das Spiel zu gewinnen. Das vermisse ich alles und das finde ich, das muss dann aber auch ein Trainer dann irgendwo auch vermitteln. Und da bin ich mir bei Kees van Wanderen, den ich persönlich total gut leiden kann. Ich finde, das ist ein sehr sympathischer Mensch, aber so richtig sicher bin ich mir bei ihm nicht, ob er das alles so richtig auf die Reihe bekommt.
Der Ralf aus Moers hat auch geschrieben und hat auch den Legendentalk gehört und hat dann auch gesagt, ja, die sprechen einen aus der Seele und würde sich auch mit Informationen decken, die er hat, aber die hat er mir noch nicht geschickt. Schade, ich habe gedacht, wir könnten heute noch darüber sprechen, also machen wir es vielleicht in der nächsten Sendung. Ralf, du weißt, wahrscheinlich bist du jetzt gerade auch arbeiten oder beschäftigt und dann klappte das tatsächlich nicht. So, dann haben wir den Dennis Kiene, der sagt, Thema Trainer. Ein Trainerwechsel bringt erst dann was, wenn endlich ein neuer Sportvorstand eingestellt ist. Jonas Bolt wäre eine smarte Lösung oder Hasan Salihamidžić.
Oh, der zweite Name überrascht mich jetzt.
Ja, er bringt dann einen Trainer mit und Sportdirektor mit, eigentlich ein ganz normaler Vorgang. Hoffentlich passiert es schneller als erwartet, damit im Winter einiges umgekrempelt werden kann. Sonst wird es wohl ganz eng. Sollte nur ein neuer Sportdirektor installiert werden, ist das automatisch auch das Ende von Tillmann, Hefer und Manga. Grüße, Dennis.
Ja, werden wir alles sehen. Ich finde, und darauf läuft es ja auch hinaus, also du brauchst jetzt wirklich, die Hierarchien müssen ja irgendwann auch mal klar sein. Und ich finde, in einem Verein wie Schalke, wo ja die Kernkompetenz das Fußballspielen ist, wo die Profimannschaft im Mittelpunkt des Ganzen stehen sollte, da muss der sportlich Verantwortliche eigentlich auch im Vorstand sein. Und deswegen finde ich, brauchst du jetzt auch einen Sportvorstand und nicht dieses Rumgeeiere mit dann wieder Sportdirektor und dann wieder Hälfte Sportdirektor, Hälfte Ben Manga und dann wieder gucken, wie sind welche Kompetenzen. Die brauchen jetzt einen Chef, einen, der das Sagen hat. Und dem, finde ich, hat sich im Übrigen auch Ben Manga als Kaderplaner unterzuordnen.
Dann haben wir den Till aus Havelsberg. Den habe ich nicht ignoriert, Till. Deine letzte Nachricht war sehr lang und deine neue Nachricht auch sehr, sehr lang. Aber die letzte Nachricht tatsächlich, da war ich im Urlaub und ich hatte mein Handy nicht weitergegeben. Sorry dafür. Ich versuche jetzt mal so ein bisschen zusammenzufassen, was du geschrieben hast. Oder ich lese es mal vor. Was war das denn bitte wieder für eine Nichtleistung? Natürlich ist das Spiel gemeint gegen Kaiserslautern. 1-2 und maximal 3 halbwegs gute Spiele mit Punktgewinn und die Inkonstanz in persona. Dieser Truppe trifft wieder zu, dieser Tage. Wir haben die phänomenalen Rahmenbedingungen für das Heimspiel, hast du ja gerade gesagt. Das Steigerlied wurde live gesungen und das Ambiente sucht einfach seinesgleichen. Es pilgerten alle 2 Wochen auf Schalke über 60.000 Zuschauer. Die quälen sich durch den Verkehr, durchs Ruhrgebiet, mehrere Stunden im Auto. Und zum wiederholten Male fährst du mit so einer Schmach nach Hause. Das ist definitiv, das hattest du auch schon mal gesagt, nicht vergnügungssteuerpflichtig. Das hattest du, glaube ich, nach dem Schalke-Talk gesagt, nach dem Spiel. Man hat keinen Bock mehr, sich dieses sportliche Fiasko anzutun. Er ist so ausgelaugt, dieser Krisenmodus macht einfach müde. Und da hat er voll, das trifft es bei mir auch. Also ich bin dann manchmal, also nach dem Spiel gegen Kaiserslautern war ich auch in einem Modus, wo ich einfach, ich war fassungslos, aber auch müde, dem entgegenzuwirken und da irgendwelche Erklärungen zu finden. Das war einfach irgendwie ein Punkt erreicht jetzt, wo ich dann sage, boah, nee, das macht einfach alles keinen Spaß mehr.
Ja, und wenn wir ganz ehrlich sind, René, wir sind ja seit in den letzten 4 Jahren oder in den letzten 4 oder 5 Jahren reden wir ja eigentlich 4 Jahre lang nur über Krise. Es gab einfach die Phase, als Schalke aufgestiegen ist, das letzte Saisondrittel der Saison 21-22, da war eine positive Euphorie. Aber ansonsten ist doch immer nur Krise. Eigentlich reden wir ja auch immer über das Gleiche. Wird ja irgendwo auch langsam langweilig, wenn ich das mal so sagen darf. Man weiß ja manchmal schon gar nicht mehr, was man sagen soll. Wir werden dann immer nach Erklärungen gefragt. Aber da halte ich es mit Felix Magath, der am Sonntag im Doppelpass saß und der gefragt wurde, woran es denn liegen würde, warum es bei RB Leipzig nicht funktioniert. Und da sagte er auch, ja, woher soll ich das denn wissen, wenn es noch nicht mal die Leipziger Verantwortlichen wissen? So, das ist ja, ne, also wir können es beschreiben, was da passiert, aber erklären, da reicht es ja dann auch über Ansätze nicht hinaus. Natürlich Leidenschaft, Feuer, so, aber wie kriegst du das da rein? So, und, klar, ein Vorschlag, jetzt Spiel von Arminia Bielefeld angucken. Ja, wäre mal ein interessanter Ansatz.
Und Optimist sein, das macht nämlich dann auch die Steffi aus Berlin, die uns auch geschrieben hat. Und die Zahlen, die ich dann gelesen habe, ich gedacht, ja, hat sie eigentlich recht. Also, hallo René, das mit dem zarten Pflänzchen hattest du wohl leider recht. Der Sturm hat es letzten Freitag halt erwischt. Nun müssen wir hoffen und bangen, dass es sich wieder erholt und doch noch Blüten treibt, über die wir uns umso mehr freuen. Ich bin ja eine unbelehrbare Optimistin, das ist auf Schalke zumindest aktuell wohl auch dringend nötig. Die Jungs machen es nur wieder unheimlich spannend. Was soll's? Ich liebe Thriller. Liebe Grüße, Steffi.
Ja, sehr, sehr schön geschrieben. Ich teile diesen grundsätzlichen Optimismus übrigens auch. Es ist halt so, wir sind jetzt hier mit Schalke in einer negativen Phase, aber trotzdem bin ich fest davon überzeugt, dass sich der Wind irgendwann auch nachhaltig mal wieder drehen wird. Das kann ja alles, gerade auf Schalke, kann das ja sehr, sehr, sehr schnell alles gehen. Wir reden jetzt auch wieder von Arena-Flucht und 70. Minute Zuschauer weg und 20 Zuschauer beim Training. Aber es würden doch schon wieder einfach mal 2, 3 gute Spiele, erfolgreiche Spiele oder einfach mal eine etwas erfolgreichere Phase wieder reichen. Dann entfachst du die Euphorie doch schon wieder in die ganz andere Richtung. Und es kann alles ganz schnell gehen. Ich orientiere mich da mal ganz gerne so ein bisschen am VfB Stuttgart, mit dem Schalke ja vor gar nicht allzu langer Zeit im Grunde noch auf Augenhöhe war, nämlich im Tabellenkeller der ersten Liga. Fast hätte es Stuttgart ja erwischt. Schalke ist abgestiegen und guck dir an, wo die Stuttgarter heute stehen und wo die mitspielen. Also die Entwicklung von so einem Verein, auch wie Schalke, das wird auch wieder irgendwann, hoffe ich zumindest, dann mal wieder in die deutlich andere Richtung gehen. Oder denk an die Phase Mitte der 90er, 93, war Schalke klarer Abstiegskandidat, erste Liga, dann kam Jörg Berger, hat sie da rausgeholt, 96 haben sie sich dann für nur UEFA Cup qualifiziert, 97 waren so UEFA Cup-Sieger, so weit will ich jetzt im Moment nicht gehen, aber wir sehen zumindest die Zeitfenster zwischen Krise und dann auch wieder Erfolg, die sind manchmal gar nicht so groß, aber Schalke muss natürlich aufpassen und jetzt grätsche ich mich selber quasi so ein bisschen weg. Die müssen natürlich aufpassen, dass sie den Anschluss nicht irgendwann mal völlig verlieren. Denn ich glaube, die Schere zwischen Arm und Reich, das ist ja immer dieses Thema Fernsehgelder, die wird nach meinem Empfinden immer größer. Und da droht Schalke natürlich dann irgendwann mal hinten rüber zu kippen.
Der Michael aus Haltern hat auch seine Eindrücke geschrieben und man muss nicht weit wegkommen, um frustriert nach Hause zu fahren, weil der kommt nämlich aus Haltern, ist dann auch beim Spiel gewesen und fährt frustriert nach Hause. Auch diese paar Kilometer.
Haltern am See übrigens.
Haltern am See,
ja, da legt man viel Wert auf, ja, das natürlich. Weiß ich.
Ja,
ein früherer Fotograf von uns, der hat da gewohnt und der hat da immer sehr penibel drauf geachtet, dass man sagte, Haltern am See.
Ja, Ist völlig richtig.
Ich sag's nur. Ne?
Wir wollen es auch so beibehalten. Also, der Michael aus Haltern am See, der sagt, was zeigt uns dieses Spiel? Aus meiner Sicht, dass die Mannschaft trotz hohen Aufwands nicht in der Lage ist, solche Mannschaften zu schlagen. Ich kann nicht mal sagen, woran es liegt. Ja, wir leider wahrscheinlich auch nicht so ganz genau. Klar muss man der Abwehr den Vorwurf machen, bei den Gegentoren gepennt zu haben. Offensichtlich ist die Mannschaft für den Abschießkampf nicht fähig, weil doch einfach die Qualität fehlt. Ende der Hinrunde sind wir wohl leider ganz tief unten. Er schreibt auch Glück auf, Gruß, Michael Haltern am See.
Da siehst du.
Ja. 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 Da fällt dir nichts mehr ein, Norbert, ne? Ja, gut, wir haben uns ja jetzt auch schon, ich meine, der Tenor ist ja überall der gleiche. Der Lothar Dombrowski schreibt zum Trainer ohne Worte. Ist auch ein Statement. Reicht ja eigentlich auch. Dann haben wir, der André schreibt auch ohne Worte.
Ja, was sollen wir da jetzt noch? Viele Worte verlieren. Ja, du erwartest ja, wenn Kees van Wonderen selber sagt, wir sind nicht stabil. Mhm. So. Das hat er ja nun mal gesagt. Er sagt, für einen Kampf um Klassenerhalt und nur darum geht es, brauchen wir Stabilität, aber wir sind nicht stabil. Dann muss ja die Frage dann auch gestattet sein, wer ist denn dafür verantwortlich, dass die nicht stabil sind? Wofür ist er denn geholt worden? Das ist ja gerade das, was man sich von ihm erhofft hatte, als Karel Gerhards gehen musste, weil man Karel Gerhards ja diese ja manchmal auch nicht zu leugnende Instabilität vorgeworfen hat. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, hat doch Kees van Wonderen bislang auch nicht gerade als Stabilitätswunder bewirkt. Okay, es gab diese 2-0-Spiele in Ulm und gegen Regensburg, die sollten wir aber vielleicht nicht allzu hoch hängen. Schalke ist jetzt wieder mit 29 Gegentoren, haben sie schon wieder die zweitmeisten in der Liga, nur Regensburg hat mehr, die haben auch einmal 8 Stück in Nürnberg kassiert. Also dieses ohne Worte, ich kann das schon irgendwo nachvollziehen und auch was während des Spiels passiert. Ich kann mich jetzt nicht an irgendeine Beeinflussung des Spiels durch Kees van Wonderen erinnern, durch die das Spiel noch in eine andere Richtung gekippt ist. Beispielsweise gegen Kaiserslautern auch die Wechsel. Ja, so richtig überzeugt hat mich das, dieses, wie sagt man mittlerweile, In-Game-Coaching. Mhm. Das hat mich bislang bei ihm auch noch nicht so richtig überzeugt. Wie gesagt, es hat überhaupt nichts damit zu tun, ob man den, wie man den persönlich findet. Ich bleibe dabei, ich finde den sehr, sehr sympathisch. Der ist auch so im persönlichen Gespräch, ist der sehr, 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 sehr eloquent und alles gut und schön. Aber letztlich haben wir ja zu bewerten, was bringt sein Wirken sportlich? Und er hat, glaube ich, jetzt einen Punkteschnitt mit Schalke geholt von 0,7. Bei Karel Gerhards waren es 0,6. Also in dieser Saison, also ganz so weit sind die beiden nicht auseinander.
Der Christoph Ketter hat auch sehr viel geschrieben, auch eine längere Nachricht. Ich kürze mal ab und gehe mal nur auf Manga ein. Den haben wir heute noch gar nicht so besprochen.
Ich hab ihn nur gerade erwähnt, dass ich ihn in der Hierarchie unter einem Sportvorstand sehe.
Ja, also er ist aber laut Christoph Ketter völlig fehlbesetzt. Er hat die zweite Liga völlig unterschätzt. Von 15 Neuen sind mit Silla und Younes zwei echte Verstärkungen, wobei man ja sagen muss, Younes hat ja gar nichts mit Manga zu tun eigentlich, ne?
Da streiten sich die Gelehrten so ein bisschen drüber. Angeblich kannten sich die beiden aus Frankfurter Zeiten.
Okay, ja.
Und irgendwie soll da auch schon so ein bisschen dann
also wurde eine Querverbindung im Vorfeld schon gesagt, gehen wir zur zweiten Mannschaft.
Querverbindung dann gewesen sein. Okay. Also recht, aber selbst wenn wir Younes zur Hälfte Manga zurechnen, ist ja die Rechnung, die hier aufgestellte, völlig richtig. Also von den Neuzugängen, so die ganz große Rolle spielen einige nicht. Wobei Bachmann jetzt auch, hat ja jetzt ein paar Startelf-Einsätze gehabt. Ja, aber
auch verziehen.
Ja.
Gut, das ist wieder Trainersache, ja, das genau, hat der Ben Manga damit nichts zu tun.
Also insgesamt ist die Bilanz, das Verhältnis von den Neuzugängen, die sie geholt haben, und Spieleinsätzen, Einsatzminuten natürlich mangelhaft bis ungenügend.
Ja. Weiter schreibt der Christoph auch noch, dass Silla zwei Klassen besser ist, wenn er auf 9 ist. Haben wir, glaube ich, auch schon drüber gesprochen. Und Karaman besser, wenn er hinter Silla spielt. Auch das hatten wir auch heute schon so gesagt. Und Hefe und Thälmann sollten besser heute als morgen zurücktreten. Denn mit einer neuen Mannschaft über der Mannschaft und einem neuen Trainer mit 2 bis 3 neuen Defensivspielern in der Rückrunde neu anzugreifen. Manga höchstens in die zweite Reihe behalten, wenn wir so weitermachen, gehen wir unter. Auch interessant. Alles nochmal raus, alles nochmal neu.
Damit. Wobei, wenn Tillmann zurücktritt, ich weiß gar nicht, ob Schalke dann noch handlungsfähig oder beschlussfähig wäre, weil ja, dann wäre Christina Rühl-Hamers alleine im Vorstand, dann müsstest du, glaube ich, schon wieder irgendwas interimistisch lösen, irgendein kommissarisches Vorstandsmitglied. Also da weiß ich gar nicht, ob das so praktikabel wäre.
Ja, Schulle schreibt auch, mit dem Trainer steigt Schalke ab, ein Totengräber an der Außenlinie und jede Woche unfassbar unverständliche Auswechslungen. Ich glaube, wenn das alles besser laufen würde, würde vielleicht in Kees van Wonderen auch ähnlich auswechseln, oder? Und dann würden alle sagen, wow, was ein guter Move. Wenn es nicht läuft, läuft es nicht.
Ja, aber läuft ja nicht besser. Wir können ja die Realität nicht ignorieren. So, Fakt ist, dass die Leute sehen, was da unten passiert. Das ist nicht viel. Das ist sogar wie am Freitag deutlich zu wenig. Und letztlich für den sportlichen Zustand einer Mannschaft ist nun mal der Trainer verantwortlich. Und insofern, ich habe es jetzt heute auch schon gesagt, wenn sich nicht Deutliches ändert bis zur Winterpause, dann bin ich fast sogar davon überzeugt, dass das Kapitel dann auch schon schnell wieder zu Ende sein könnte.
Schließen wir unsere Kurvendiskussion mit dem Tim aus Witten ab. Der hat es auch nochmal zusammengefasst. Es fehlt noch ein guter Innenverteidiger. Natürlich muss man über Tillmann und Manga reden. Ersterer benimmt sich wie die Axt im Walde und verscherzt es sich mit den Menschen. Zweiter hat fast nur Talente geholt und überwiegend defensive Spieler. Die Mannschaft immer komplett umkrempeln zu wollen, ist falsch. Du brauchst eine Formation, die du punktuell verstärken musst. Fährmann soll jetzt besser die Klappe halten, der Verein sowieso zu diesem Thema. Gut, dass Gerets weg ist, als Trainer sollte man nicht nachtreten. Ansonsten sagen Klaus und Abi, ach, die Legenden, die werden hier sehr oft erwähnt, aber zu Recht, wissen es, wie es um die Mannschaft aussieht, teile deren Einschätzung zu 100%. Den Murks kann man sich nicht mehr angucken, erst wieder, wenn die Mannschaft anfängt zu kämpfen. Traurige Grüße aus Witten vom Tim.
Ja, traurige Grüße, ja.
Hast du den Legenden-Talk gesehen zufälligerweise
diese Woche? Nein, aber ich kenne ja Abi und Klaus.
Ja, also der Klaus war diesmal wirklich
on fire.
Ja. Also ja. würde fast gleichstellen mit dem Abi. Der Abi ist ja immer on fire, aber Klaus hat dann auch, und er sagt auch immer wieder, wenn Klaus Fischer sagt, mir wird Angst und Bange, dann durchfährt mich immer so ein kleiner Schauder, wenn ich dann da stehe und denke so, ja, ich will gar nicht drüber nachdenken. Ja.
Klaus wird, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, im Dezember 75.
Ich kann das eben.
Das kann sein, ja.
Verifizieren.
49, 27.12.49. Schau mal, ob ich da richtig liege.
So, Klaus Fischer wurde geboren am 27.12.49.
In Kreuzstrassel bei Zwiesel.
Ja. Da ist er ja auch sehr oft noch, ne?
Im Winter ist er eigentlich regelmäßig da, ja.
Ja. Ja, also kann ich euch nur ans Herz legen, jeden Dienstag gibt es den Legenden-Talk bei uns auf unserer Schalke-Seite und auch bei den Legenden auf YouTube. Ist mal wieder interessant. Ich frage mich manchmal tatsächlich, was ist denn, wenn Schalke mal Erfolg hätte? Das wäre ja dann total langweilig. Kannst du dich noch an glorreiche Zeiten erinnern, wo die Leute trotzdem voller Euphorie unsere Texte und Videos gelesen und gesehen haben? Oder wird es dann schwierig, weil tatsächlich nur schlechte Nachrichten gut funktionieren?
Nee, das ist so nicht richtig. Also natürlich funktionieren schlechte Nachrichten gut, aber es gibt auch, als Schalke den UEFA Cup gewonnen hat oder Pokalsieger wurde, da weiß ich zum Beispiel von Kollegen der Bild-Zeitung, dass zum Beispiel die gedruckten Ausgaben, dass da Rekordzahlen mit erzielt wurden. Das wird jetzt bei unseren Verlagen auch nicht anders gewesen sein. Also Schalke hat auch im Erfolgsfall einen riesigen Resonanzboden. Deswegen wäre es mir jetzt mittlerweile auch mal ganz recht, wenn wir dieses jahrelange Tal der Tränen jetzt mal so langsam verlassen würden.
Ja, absolut. Gehen wir noch ganz kurz zu YouTube. Das ist, wollen wir aber nur anreißen, weil sonst sprengt es den Rahmen. Wir sind jetzt bei 1 Stunde und 34, also wir haben schon die 90 Minuten überschritten. Nachspielzeit läuft. Und da war eine Sache, da hat Rüdiger erstmal danke, der hat nämlich gesagt, Kritik bei euch kann nicht sein. Ihr seid einfach klasse.
Rüdiger war vielleicht Abi sogar.
Rüdiger 2405, das glaube ich nicht. Der Rüdiger, der macht entweder Abi-Flankengott oder nur Flankengott. Wenn er, wir machen ja auch an so einem Tippspiel mit. 100 Menschen durften mittippen und tippen dann gegen Klaus und Abi. Klaus ist immer noch insgesamt auf Platz 22. Abi hat jetzt ein bisschen aufgeholt auf Platz 26. Ich bin fast ganz hinten, aber weil ich auch mal vergessen habe zu tippen. Aber dann kann ich aus Erfahrung sprechen, der Abi hat immer den Flankengott irgendwie mit im Spiel. Und dann hat noch der Ralf Kirchberger geschrieben, 1904, mal was ganz anderes. Mich erstaunt wirklich, dass die Abozahlen dieses echt tollen Podcasts nicht nach oben, erheblich nach oben erhöht hat. Also doch mal bitte weiterempfehlen. Ja, liebe Leute, empfehlt uns gerne weiter. Das hilft uns ungemein. Wir sind ja irgendwie in so einer Bubble, aber wir können ja weiter wachsen. Und ich weiß, in der Situation ist es gerade schwierig. Mir wäre es auch lieber, wenn wir einfach über tolle Dinge sprechen könnten.
Du sagst immer, die Zahlen werden gut.
Die sind doch auch gut.
Er schreibt, die werden niedrig.
Ja, ich glaube, er möchte zum Ausdruck bringen, was für ein Premium-Podcast wir sind. Okay.
Aber oder sagst du das immer nur, um uns bei der Stange zu halten, dass wir
wiederkommen? Das stimmt nicht. Aber tatsächlich, zum Beispiel, wenn man so auf YouTube schaut, dann hat man immer so um die 4.000 bis 5.000 Zuhörer. Im Podcast sind wir fünfstellig. Also, und das wächst ja auch immer mehr, muss man dazu sagen. Und bei Spotify ist extrem gestiegen, seitdem wir das auch die Möglichkeit haben, da ein Video zu hinterlegen. Tatsächlich kommt das wohl sehr gut an, dass man dann auch uns sieht, wie wir hier sitzen. Also die Zahlen sind dann durchaus besser geworden. Und dann war noch eine Nachricht, die finde ich jetzt natürlich nicht auf der Schnelle. Da hat mich einer gefragt, was ich letzte Woche für einen tollen Pulli anhatte. Ich hatte letzte Woche so einen blau-weißen Pulli an. Das hatte tatsächlich nichts mit Schalke zu tun und er wollte wissen, woher ich den habe. Ja, ich mag das ja, ne? So die Influencer, wenn sie dann immer so im Internet gefragt werden, sag mal, wo hast du denn ein tolles Kleid her oder deine tolle Hose? Jetzt wurde ich auch gefragt. C und A. Ganz einfach. Gab's mal bei C und A, ich glaube. Wirst du aber nicht mehr kriegen, der ist schon sehr, sehr alt. So, liebe Leute, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und Freude an unserem Podcast und wie gesagt, es sind keine schönen Themen, aber gesprochen werden muss ja darüber. Vielleicht hilft das ja auch. Also wenn man über Probleme spricht, hilft das ja auch, ne, Norbert? Also ja. Man sollte nicht alles in sich reinfressen, sondern man muss es immer rauslassen. Ich danke dir auf jeden Fall.
Ich hab noch eine schöne, du hast mich gerade gefragt, ob ich noch was auf dem Herzen hatte.
Ja, sehr gerne, hau raus.
Ich habe noch eine schöne Geschichte, passt in die Weihnachtszeit. Nicht ausgedacht, sondern geht tatsächlich zu Herzen. Ich habe mich gestern mit einem guten Bekannten unterhalten. Der hat einen kleinen Sohn. Weiß ich nicht, 3 Jahre oder wie alt auch immer, toller Junge. Nur in den Kindergarten ist er nie gerne gegangen. Mhm. Bis ihm die Kindergärtnerin eines Tages Blau und Weiß, wie lieb ich dich, auf der Gitarre vorgespielt hat. Mhm. Und seitdem
geht er gerne.
Ist er jeden Morgen ganz scharf drauf, in den Kindergarten zu gehen.
Was eine schöne Weihnachtsgeschichte.
Das ist nicht eine schöne Weihnachtsgeschichte zum Abschluss.
Können wir den hier reinholen in den Podcast?
Können wir sogar mal versuchen. Den Jungen, die Kindergärtnerin oder den Bekannten?
Alle.
Alle, ganze Truppe. Okay, schauen wir mal.
So, dann werde ich jetzt mal die Musik einspielen. Das Zeichen, dass der Podcast zu Ende ist. Wir haben eine kurze Woche. Heute ist Mittwoch. Ich sage es mal lieber mal dazu, weil wir aufgezeichnet haben. Am Freitag ja schon das nächste Spiel in Paderborn beim Spitzenreiter. Und das wäre doch schön, wenn der FC Schalke 04 dann am Freitag einmal überrascht 3 Punkte entführt, den Spitzenreiter quasi stürzt und wir mal in ein Wochenende gehen können, wo wir einfach mal gelassen die anderen Spiele sehen. Und dann passiert dann wieder das, alle anderen, die unter uns stehen und unten, holen auch Punkte. Das kann natürlich wieder auch sein, ne? Aber lieber so, als dass wir keine Punkte holen und die anderen punkten, dann doch trotzdem, also wollen wir das nicht hoffen. Norbert, ich danke dir für deine Zeit, für deine Einschätzung. Danke und Glück auf.
Danke dir auch, Glück auf.